Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein,
der im Übrigen diese Woche bei dir in der Gegend war. Ich bin dann an Augsburg vorbeigefahren, habe gedacht, auch könnte ich ja eigentlich mal Alexandra anrufen.
Und dann aber nur so vorbeigefahren, wie man immer am IKEA vorbeifährt,
ja, genau,
oder?
Und dann habe ich gedacht, nee, die rufe ich gar nicht, die geht eh nicht ans Telefon. Du gehst immer nicht ans Telefon.
Vollkommen richtig. Ja, aber warte, das hast du angerufen, weil ich habe eine Nummer gepostet und das war der Standard.
Der Standard hat dich angerufen?
Ja, wahrscheinlich wollten die mir ein Abo andrehen, weil ich meine Telefonnummer an Salzburger Philharmonieorchester mal rausgegeben habe. Ich weiß auch nicht.
Nee, aber das war ich nicht. Also ich wollte dir kein Abo andrehen, sondern einen Kaffee. Aber gut, so ist es halt.
Du hast mich angerufen?
Nein, ich habe dich nicht angerufen, weil du ja nicht rangehst. Ich habe gedacht, oh, ich rufe mal an, vielleicht hat sie ja Bock auf ein Päckchen.
Ach, deswegen darum, hast du mich nicht angerufen. Nee,
genau.
Okay.
Genau. Ja, du gehst halt nicht ran. Das ist ganz anders als...
Nee, das ist nicht, dass ich rangehe. Also das ist ganz anders als die heutige Zeit. Ja, genau. Also... wir haben ja vorher, vor der Sendung haben wir ja überlegt, was wir eigentlich mit diesem wunderbaren Claim machen sollen.
Genau.
Also ganz anders als die heutige Zeit erwartet. Und
erfordert.
Ich meinte halt,
erfordert.
Erfordert natürlich, Entschuldigung.
Bitte.
Und keine Ursache.
Ja.
Und ich meinte halt, das eignet sich überhaupt nicht für die Ansage, dass es mehr sowas, was sich für ein Printmagazin eignet, ja?
Und genau darum haben wir beschlossen, es wird ab Mai in jeder Bahnhofsbuchhandlung wir wissen noch nicht genau, in welchen zeitlichen Abständen das veröffentlicht werden wird, aber ab Mai wird es in jeder deutschen Bahnhofsbuchhandlung die Printheit geben.
Genau, die Printheit, weil es nämlich zu wenige Periodika gibt auf dem Markt, die sich auf unserem Niveau mit den alltagspolitischen Fragen, alltagsästhetischen Fragen der Zeit auseinandersetzen.
So sieht's aus.
Es ist höchste Zeit für die Printheit.
Ja, ab Mai in
Europa. Und vor allem könnt ihr dann auch endlich Leserbriefe schreiben.
Ja, genau,
Leserbriefe. Also so richtige. Und wir können auch ein Editorial dann machen und Rubriken, Feuilleton.
Ich hab ein bisschen Sorge, dass... Also es wird natürlich wird es ab nicht im Mai eine Zeitschrift in der Bahnhofsbuchhandlung. Ich muss das sagen, weil solche Sachen sind dazu geeignet, Massen in Bewegung zu setzen. Also jetzt Massen im Sinne von mehreren Menschen, weil so viele hören hier ja wahrscheinlich gar nicht zu.
Also 9 bis 10
oder irgendwie sowas. Und ich würde gerne vermeiden, dass das am Ende vielleicht doch 1000 sind, die in Bahnhofsbuchhandlungen nachfragen, ob es denn die Printheit gibt, weil die werden dann frustriert sein. Also es wird, einerseits wird es natürlich lustig werden, weil die werden bei ihren Großhändlern anrufen und sagen Sie mal, hier wird immer nach einem Magazin gefragt, die Printheit. Warum haben Sie das denn nicht im Katalog? Das ist natürlich ganz
Mann,
witzig,
ey,
weil damit werfen wir einen Schraubenschlüssel in das Räderwerk der Zeitungsausliefererei. Aber das frustriert die Hörerinnen und Hörer dann doch so sehr, glaube ich, dass sie uns das nicht mehr verzeihen werden. Darum sage ich das mal dazu, weil wir haben das mal, ich weiß nicht, wir haben das mal bei einer Sonnenfinsternis gemacht, da haben wir im Radio gesagt, da gab es diese Sophie-Brillen, also weißt du, diese Pappbrillen zum in die Sonne gucken.
Ja.
Und die waren überall in Berlin ausverkauft. Wir haben im Radio gesagt, dass es beim Optiker im Hotel Adlon unten noch welche gäbe. Und da sind halt Menschen hinmarodiert, inklusive unserer Reporterin, die da mit dem Ü-Wagen hingefahren ist, um davon zu berichten. Und das war, also die haben uns hinterher, fanden die uns irgendwie nicht so lustig, wie wir uns selber gefunden haben. Also, ja.
Aber das ist ja krass, weil das ist ja echt so wie die Telefonstreiche, die ich früher mit meiner besten Freundin gemacht habe.
Ja.
Da haben wir bei den Eltern unserer Freunde angerufen und einer, der war halt besonders dumm. Also war so ein richtig dummer Vater. Da haben wir mal gesagt, der ist dumm. Und da haben wir angerufen und haben gesagt, sie haben im Allkauf-Reisebüro eine Traumreise nach Mallorca gewonnen.
Eine Traumreise
für 2 Wochen
nach Mallorca.
Ja, aber pass mal auf, die Story ist noch nicht zu Ende.
Ja?
Am nächsten Tag treffen wir uns mit Nadine,
ja.
Tochter von dem ja. Mann, und die erzählt uns, dass ihr Vater volle Kanne verarscht wurde. Der ist dann nämlich zum Einkauf gefahren, ist ins Reisebüro einmarschiert, meinte, der hätte eine Traumreise gewonnen. Und die haben dem gesagt, das kann nicht sein, sowas bieten wir gar nicht an.
Wir bieten keine Traumreisen an.
Also keine Verlosung. Oder ach so. Nichts, was man so per Telefon, Zufallstelefonanruf in Kapellen Erft gewinnen könnte.
Ich finde aber, wir bieten keine Traumreisen an, also müssen sie in ein richtiges Reisebüro gehen. Finde ich eigentlich auch ganz geil. Aber ich finde schon eine Traumreise nach Mallorca, das ist schon ein Widerspruch in sich. Also, aber vielleicht waren es die 70er oder frühen 80er Jahre, da waren das noch
Traumreisen. Ich weiß nicht, für wie alt du mich hältst, es war auf jeden Fall die frühen 90er Jahre. Und das war durchaus noch, also im Kleinbürgertum. Und das war ja so die Bevölkerung ja. von Kapellen Erft.
Kapellen Erft kenne ich überhaupt Kapellen nicht.
Erft. Kapellen Erft. Das ist halt Grevenbroich.
Ach so, Grevenbroich, ja, das kenne ich. Ach, Grevenbroich Kapellen. Und die Erft ja. fließt da durch?
Die Erft fließt da durch. Ach, und das guck. Ist ganz wunderbar. Also das glaubt man gar nicht. Wenn man da so morgens in der Früh einen Fahrradausflug macht, durch diese Erftlandschaft, mhm. die geprägt ist von Ponys und Weiden, so Kopfweiden, mhm. das ist einfach nur herrlich.
Ja, ja, meine
sehr
Eltern,
geheimnisvoll.
Meine Eltern wohnen ja auch an der Erft. Also ich bin ja an der Erft auch groß geworden, halt in
ja, Achtung, Erftkreis.
Erftstadt.
Sehr schön. Ja.
Ja, ja, das, ja. Ich wusste gar nicht, dass die dann auch in Grevenbroich, mein Gott. Das ist Niederrhein schon, oder?
Das ist Niederrhein, genau.
Der Niederrhein, ein Freund von mir kommt vom Niederrhein, hat gesagt, der Niederrhein ist sehr weltoffen, solange die Welt im Fernsehen kommt.
Ja, sehr zutreffend.
Fangen wir an? Nicht.
Meinst du, weißt du, ich fühle mich ja schlecht.
Echt?
Weil wir, ja, weil wir heute so Halligalli machen, weißt du, kaum hatte ich dich an der Strippe, Halligalli, Halligalli. Und wir vergessen, wir nehmen an Karfreitag auf.
Eigentlich
das Fest der blutigen Jesen. Und das darf man ja eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich was erzählen, weil ich das so bizarr fand.
Ja.
Und vielleicht sind ja irgendwelche Gläubigen in unserer Hörerschaft oder vielleicht jemand, der irgendjemanden kennt, der jemanden kennt und so, ja. Ich habe noch folgendes Rätsel in meinem Kopf. Neulich habe ich mich mit einer Frau unterhalten. Und die, bei ihr weiß ich einfach, sie ist spirituell und religiös. Und dann erzählt die mir auf einmal so, dass sie sich ja schon total auf Karfreitag freut, weil da macht sie nämlich meditatives Tanzen in irgendeiner religiösen Gemeinde, in so einer christlichen Kirche, so einer Alternativ. Und ich denke mir so, was?
Nee, das Tanzverbot.
An Karfreitag? Mhm. Was tanzen die denn da? So Gothic-Tanz oder was? Also ist doch verboten. Die
tanzen ums goldene Kalb herum.
Ja, aber das ist in der christlichen Gemeinde ja. machen die Karfreitagstanzen.
Jetzt ist wär wirklich mal interessant, ob da das Tanzverbot greift oder nicht, weil es gibt ja ein Tanzverbot, es gibt ja die sogenannten stillen Feiertage, da gehört Karfreitag dazu.
Genau.
Und da darf halt keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung stattfinden, so grob gesagt. Es gibt aber, ich weiß nicht, welches Gericht, es muss ein höheres Gericht gewesen sein, das das geurteilt hat. Du kannst Tanzveranstaltungen machen, also du kannst Vergnügungssteuer, du kannst Disco machen am Karfreitag. Aber das muss wie war die Formulierung? Das muss in einem erklärten, sichtbaren Gegensatz zur Religiosität stehen. Das heißt, du darfst, also praktisch, wenn du Karfreitags Protestdisco zum Schaden der Jesen veranstalten würdest und das auch so wirklich machst, durchführst, ankündigst und sowas, dann kannst du dir vor Gericht das Tanzverbot oder eine Ausnahme vom Tanzverbot erstreiten. Habe ich die Woche noch im Radio gehört, im Bayerischen Rundfunk interessanterweise.
Ja, okay, aber das, ja.
Ja, Bayerischer Rundfunk gibt eine Anleitung.
Was mich einfach irritiert, ist, dass man tatsächlich explizit in einem christlichen ja. Kontext tanzt. Und dann habe ich mich erinnert, es gibt so Lyrics von Lady Gaga, von ihrem Song Bloody Mary. Da heißt es, I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Jesus said. Und diese Zeile hat mich immer total fasziniert. So, Jesus hat gesagt, dass ich mit meinen Armen überm Kopf tanzen soll?
Ja, ich weiß,
also wenn jemand die entsprechende Bibelstelle weiß, ich kenne diese Bibelstelle nicht, bitte zeig mir die Bibelstelle, wo Jesus diese Tanzanweisung gibt.
Aber das, also.
Aber wenn der gesagt hat, dass man so tanzen soll, vielleicht sogar am Karfreitag?
Aber das im christlichen Kontext tanzen, finde ich, ist
vielleicht
eigentlich
in den Apokryphen.
Vielleicht in, und tanzten heimlich in den Apokryphen. Hm. Wo sind denn diese Apokryphen?
Apokryphen hört sich an wie Katakomben, oder?
Ja, eben. Die christlichen Apokryphen unter der ewigen Stadt. Nein, aber es wird ja im Christentum wird ja total viel getanzt. Das scheint, ich weiß nicht, ob das sowas Deutsches ist oder was Westeuropäisches.
What?
Also hier bei uns rennen ja den ganzen Tag die Flagellanten rum irgendwie und haben schlechte Laune. Aber in anderen Ländern, da tanzen die Christen sich die Seele aus dem Leib. Also nicht ganz, weil.
Ja, aber auch im christlichen Kontext?
Bist ja.
Du sicher?
Ja. Ich meine, guck doch mal in diese, was ist denn das? Das sind auch im Wesentlichen Protestanten in den USA, wie die abgehen in ihren Gottesdiensten. Also bei uns ist das ja immer so, murmel, murmel. Und bei denen ist ja wirklich so, hey, alles.
Ja, du hast recht. Du hast recht, ja.
Das finde ich eigentlich eher so, dass das seltsam.
Ja, schon. Also auch diese ganze Gospel-Tradition, die ist ja auch so, die ist ja, sehr bewegungsfreudig, sage ich mal, und rhythmuszentriert und so.
Ja.
Klar. Und Fröhlichkeit gibt's ja auch in der mexikanischen Kultur, auch mit dem katholischen Glauben, also auch mit dem der Umgang mit dem Tod ist ja auch ein ganz anderer.
Kann man auch so als Satz irgendwo hinstellen. Fröhlichkeit gibt es auch in der mexikanischen Kultur. Ach was.
Ja, im Christentum halt, ja, also klar. im christlichen Rahmen.
Mhm.
Oh Gott, so nach diesem Exkurs in die...
Ich bin noch nicht fertig, weil...
Ach, du bist noch nicht fertig am Freitag, also los,
Was mich halt echt mal interessieren würde, ist, warum ist das Christentum hier in unserer Region, sag ich mal so, ne, Westeuropa, so schlecht gelaunt? Das Christentum ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie es bei den Moslems aussieht, ich weiß auch nicht, wie es bei den Juden aussieht, also ich habe noch nie einem jüdischen oder einem muslimischen Gottesdienst beigewohnt, aber also christliche Gottesdienste, das ist so schlecht gelaunt, also alles so schrecklich und eine unglaubliche Last und der Herr ist für uns gestorben und alleine der simple Umstand deiner Geburt
ist...
Meine Schuld,
meine große Schuld.
Oder wie der Holländer sagt, domain schuld. Und schon ist das Christentum ein bisschen lustiger. Na, aber ich wüsste gerne, weil das ist ja dasselbe Christentum. Weltweit. Aber bei uns geißeln die sich den ganzen Tag mit nassen Lappen oder irgendwie sowas. Ich wüsste gerne, woher das kommt.
Du, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht und ich werde nicht müde, das zu tun. Verstehen zu wollen, warum ausgerechnet das Christentum sich durchgesetzt hat. Ernsthaft, ich verstehe so viel. Ich würde sagen, ich verstehe Religion, ich verstehe Spiritualität. Ich würde sogar sagen, dass ich selber religiös-musikalisch bin. Ja, weil viele sagen ja, sie sind religiös-unmusikalisch. Ich sage, ich habe einen grundlegenden Sinn dafür. Aber ich finde, die Ästhetik der katholischen und der protestantischen Kirche und die ganze Liturgie und die ganzen Rituale drumherum, die finde ich alle dermaßen abstoßend. Und ich finde daran nichts Anziehendes und nichts, was mich sinnlich auch ansprechen würde. Der Weihrauch stinkt, die Lieder sind öde, die ganze Liturgie ist halt fad und monoton und... Ja. Repetitiv. Und ja, klar, Rituale sind repetitiv, aber schau dir mal die Rituale der Buddhisten oder Hinduisten an, wie schön die das machen, ja, mit den ganzen Farben, mit den Düften, mit den Kerzen, mit den Umzügen, was weiß ich. Und ich verstehe es einfach, ich verstehe es einfach nicht.
Also das ist halt, ist halt schwierig aus heutiger Perspektive, ne? Also das, ich meine, bei den Buddhisten, ich kann verstehen, dass Buddhismus, das ist ja so, es gibt ja Buddhismus und dann gibt es das, was wir hier im Westen für Buddhismus halten, was ja eigentlich so ein komischer spiritualisierter Nihilismus ist. Irgendwie.
Ja, ist wahr.
Die Buddhisten, dass die sich nicht so durchsetzen konnten bei uns, im Gegensatz zu diesen, ich sag mal, monotheistischen Buchreligionen. Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Buddhisten keine letztgültigen Antworten geben. So, die sagen, der Scheiß geht immer weiter. Ja, klar, kannst du, aber der Scheiß geht immer weiter. Du leidest jetzt, ja, viel Spaß beim nächsten Leben, da leidest du auch,
ja,
nur anders.
Natürlich.
Ne?
So, ja, und
das Heilsversprechen, das aus diesen Buchreligionen kommt, das ist, glaube ich, schon was sehr stark verfängt, weil die Leute, die wollen halt Orientierung. Die Leute wollen einfach Orientierung, Klarheit, Sicherheit. Und das ist das, was diese Religionen ihnen bieten. Und wenn du jetzt
absolut
guckst, als das Christentum entstanden ist, da hattest du irgendwie die Zoroastiker oder was das alles für Leute waren, die da noch so rumgerannt sind damals. Du hattest die Juden. Die hatten das Alte Testament mit einem, ja im Grunde mit einem Arschlochgott. Ja? Blutrünstig, rachsüchtig, scheiße Menschen, Salzsäule hier, Flut, haut ab ihr, so, ne? Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, nee, hier ist das Neue Testament, wenn du da reinguckst, das ist ja im Grunde ist das ja, das ist ja eine Sozialreform gewesen, die da über die Vorstellung von Gott in die Welt getragen wurde. Und damals hatten die Menschen ja damals ein ganz anderes Weltbild als heute. Die wussten nicht, was der Mond ist. Die wussten nicht, warum es blitzt und donnert. Die wussten nicht, warum es regnet und solche. Sie wussten nicht, warum eine Dürre ist. Das wissen wir ja heute alles. Darum sieht das aus unserer Perspektive, ist das natürlich vollkommener Quatsch. Alles, was da passiert, alles, was da drin steht. Und ich würde denken, war das Christentum das erste Mal, dass einerseits erklärt wurde, woher das alles kommt, nämlich von Gott. Das war immer die letzte Antwort, kommt von Gott. Gott will das so, ne, immer. Es blitzt, ja, Gott will, dass es blitzt. Und zwar der eine Gott will, dass es blitzt. Und nicht der Zeus, weil der mit irgendwie einer anderen Göttin einen unehelichen Stier gezeugt hat, der in der Unterwelt rumpelt, weiß der Geier, was die sich hier ausgehört. Also du hast einmal so diese letztgültige Antwort, die das Christentum bietet, und gleichzeitig aber auch ein Heilsversprechen. Ja, und
ja, das ist ja auch, natürlich.
Die Juden, die Juden warten heute noch auf den Messias. Ja.
Ja.
So, und die Christen sagen, ja, der Messias war längst da hier. Der hat gesagt, das mit dem Leiden, das ist halt ganz wichtig, weil ihr ja alle, ne, durch meine große Schuld, das ist halt ganz wichtig mit dem ganzen Leiden. Aber wenn ihr dann sterbt, dann werdet ihr erlöst, weil dann steigt eure Seele in den Himmel auf und tralalala. Das ist auf der einen Seite für die Einfältigen, und damals konnte auch kaum jemand lesen, das darf man auch nicht vergessen.
Genau. Ne?
Für die Einfältigen ist das natürlich eine super Sache. So, warum geht's mir so schlecht? Ja, Gott will das so, aber warte ab, wenn du hops gehst, dann wird's dir gut gehen. Das ist für die Einfältigen super. Und es ist natürlich ein super Instrument, um Macht auszuüben.
Ja? Exakt.
Weil, Moment mal, dicker Mann im bunten Kleid, der du da immer die Jungs angrabbelst. Warum hast du so viel Geld und so viel Macht und ich nicht?
Mhm.
Ja, das will Gott so. Zack. Und schon hast du Revolution unterdrückt, weil Revolution ist gottlos.
Ja.
Ne? Und sowas, klar breitet sich das gut aus.
Ja, ja, natürlich. Also so, weißt du, das psychologisch gesehen und auch bezogen auf eine bestimmte Wissenslage der Menschen und so, kann ich das schon nachvollziehen. Hm. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man es mit Macht erklärt. Das hat sich halt durchgesetzt, weil es durchgesetzt wurde. Ja, mhm. Das kann ich alles verstehen. Nur, ich würde halt gerne verstehen, warum Menschen in die Kirche gehen und da gerne hingehen und da nicht wieder rausgehen, weißt du? Also wie kann man die Messe, wie erträgt man die? Mich würde interessieren, was in Menschen vorgeht, die sagen, ich gehe in den Gottesdienst, weil es mir persönlich etwas gibt, weil ich es dort toll finde. Ich würde gerne wissen, was diese Menschen dort empfinden, was ich auf keinen Fall niemals, never ever empfinden kann. In der Messe.
Ist die Messe überhaupt das Wichtigste an diesem ganzen Ding? Ist nicht eher die Gemeinschaft, also die Gemeinde das Wichtige? Und die Messe ist halt so ein Ding, das ist halt so ein Ding? Also, weißt du, ist das Kirchenkränzchen, wo man Kaffee trinkt und über Gott und alle Welt redet, nicht das eigentliche Ding, warum du dich so einer Religionsgemeinschaft oder so einer Gemeinde anschließt?
Ja, vielleicht.
Und dann nimmst du diesen Quark halt mit?
Ja, du nimmst den Quark mit, genau. Aber für mich wäre der Preis, glaube ich, zu hoch.
Ja.
Ich weiß das ja auch aus der polnischen Community.
Ja.
Ja. Das ist klar, da trifft man Leute. Da triffst du alle Mädels aus meiner Klasse, habe ich immer in der Kirche getroffen. Mhm. Die Verwandtschaft hat sich da getroffen. Danach hat man immer noch geratscht und ist dann noch was trinken gegangen bei irgendeiner Tante oder so. Klar, das ist alles schön. Und das macht irgendwie, das kann man auch nachvollziehen. Und überhaupt eitle Frauen konnten dann da auch die Kirche so als Modelaufsteg nutzen und da ihre neuesten Kleider präsentieren. All diese Sachen, die waren drin.
Ja.
Aber ich frage mich immer, ey, um welchen Preis? Das ist, weißt du, das war für mich, was ist das Gegenteil von Entgegenfiebern?
Ich kann das absolut.
Sonntag für Sonntag habe ich das Gegenteil von der Messe entgegengefiebert. Das kannst du gar nicht vorstellen,
ja,
wie sehr mir das zuwider war.
Was ich halt vollkommen absurd finde, ist, ja, du stehst Montag bis Freitag, stehst du jeden Morgen um 6 Uhr auf, um blöd buffen zu gehen, und abends bist du zu müde, noch irgendwas zu unternehmen. Und Sonntag sollst du dann wieder so früh raus?
Exakt. Du fühlst den Schmerz meiner Kindheit ganz genau.
Hallo? Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht auch alles irgendwie mehr oder minder mitgemacht habe. Ich bin ja konfirmiert, dummerweise. Aber ne, da gibt's dann halt Geld von der Verwandtschaft, und da konnte ich mir halt die Stereoanlage kaufen. Deswegen macht man das ja eigentlich.
Ah, genau.
Hinterher hast du dann das Problem, dass du dann halt Kirchenmitglied bist. Und das ist nicht unaufwendig, da wieder rauszukommen aus diesem Verein.
Ja.
Und weil wir gerade drüber reden, es ist mir ja tatsächlich passiert, ich bin ausgetreten irgendwann in den 1980er Jahren beim Amtsgericht Brühl-Rheinland. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal, weil ich es allen erzähle, immer wenn es darum geht, weil ich es für sehr wichtig halte. Ich bin ausgetreten damals beim Amtsgericht, dann kriegst du so einen Schrieb, hier, du bist ausgetreten, fertig, aus. Und wenn du irgendwohin umziehst und dich anmeldest, dann füllst du ja aus, was für eine Religionszugehörigkeit du hast. Mhm. Und wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, dann schreibst du keine. So. Und das akzeptiert die Meldebehörde einfach so. Und das habe ich halt gemacht, weil ich war ja auch in keiner Religionsgemeinschaft. Habe also immer keine, bei allem, wenn ich umgezogen bin. Und irgendwann in den letzten 10 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, wann es war, bekomme ich Post. Also ich bin in den 80er Jahren ausgerichtet, bekomme ich Post von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg.
Aha.
Ja, guten Tag, Herr Klein. Sie behaupten ja hier seit Jahren, dass Sie kein Kirchenmitglied sind. Unseren Unterlagen zufolge sind Sie das aber sehr wohl, denn Sie sind dann und dann konfirmiert worden. Stellt sich raus, du trittst, wenn du aus der Kirche austrittst, aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts Kirche aus. Ja, das ist ein verwaltungssteuerrechtlicher Akt. Aber für die Kirche bist du damit noch lange nicht raus. Ja, die müssen dich schon exkommunizieren, damit du da nicht mehr drin bist.
Aha.
Das heißt, die Landeskirche hat mir geschrieben, so hier, sie behaupten das ja immer schön, aber wir wissen, weil sie sind konfirmiert worden, sie sind ja Mitglied der Evangelischen Kirche. Jetzt belegen Sie doch bitte mal, was Sie hier seit Jahren behaupten. So, und jetzt bist du 18, 19, 20, 21, kriegst vom Amtsgericht so einen Schrieb, da steht drauf, Sie sind ausgetreten, herzlichen Glückwunsch. Ja, irgendwann geht der verloren, dieser Schrieb. Weil du denkst, ja, ich bin jetzt ausgetreten, ist ja alles in Ordnung. Ja? Weil du hast, das ist der Witz an der Sache, ist, du hast zwei Verhältnisse, sozusagen zwei Vertragsverhältnisse. Eins mit der Kirche, eins mit dem Staat. Und der Staat, den interessiert es nur, kassiere ich die Steuern und leite die an die Kirche.
Also es ist so wie mit heiraten im Grunde, gell? Also kirchlich und Staat.
Das weiß ich nicht, weil ich nicht kirchlich geheiratet habe. Also wir haben nur...
Ja, aber normalerweise, also traditionellerweise heiratet man ja auf diesen zwei Bahnen. Wenn du jetzt 30 Jahre älter wärst, hättest du wahrscheinlich noch so.
Wahrscheinlich hätten wir kirchlich geheiratet, ja, das kann sein. Jedenfalls saß ich dann hier und ich weiß gar nicht, wie viel, da stand auch drin in dem Schreiben, weisen Sie mal nach, dass Sie überhaupt nicht Kirchenmitglied sind. Ansonsten sind Sie verpflichtet, die Kirchensteuer nachzuzahlen für N-1 Jahre.
Way.
Ich weiß nicht, wie viele, 8 Jahre, 10 Jahre, also es, und das ist nicht wenig Geld.
Ich weiß.
So.
Hunderte von Euro.
Und da saß ich hier und dachte, scheiße, wie weiß ich das denn jetzt nach? Hab gedacht, okay, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals nach Brühl gefahren bin zum Amtsgericht. Hab da angerufen und hab gesagt, guten Tag, ich habe ein Problem. Ich bin irgendwann zwischen 1987 und 91 oder so bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und die Evangelische Kirche sagt jetzt, ich sei gar nicht ausgetreten. Ich möge das nachweisen, ansonsten muss ich Steuern nachzahlen. Haben Sie da das war sehr lustig. Ich habe angerufen, habe gesagt, hier, ich bräuchte einen Nachweis darüber, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Das muss so 1900 gewesen sein. Sagt die Frau am Telefon, oh mein Gott, das kann ich Ihnen aber nicht. Die Bestände sind nicht digitalisiert. Da müsste ich runter ins Archiv. Ich weiß nicht, das kann dauern. Sag ich, ach du Scheiße. Ich habe nämlich Post von der Evangelischen Kirche gekriegt. Die sagen, ich soll das nachweisen, sonst muss ich Kirchensteuer nachzahlen. Sagt die Frau, bitte was? Sag ich, ja, das scheinen die hier jetzt irgendwie zu machen in Berlin-Brandenburg. Mhm. Das ist ja eine Unverschämtheit, sagt sie.
Mhm.
Herr Klein, geben Sie mal Ihre Nummer, ich melde mich bei Ihnen. Stunde später oder sowas klingelt mein Telefon. So, ich war im Keller, ich habe ihre Akte gefunden. Die war so stinksauer, dass die Kirche sich sowas rausnimmt, also, dass die wirklich, die hat alles stehen und liegen gelassen, ist ins Archiv gegangen, hat das Ding von, meinte, ich habe das gefunden, geben Sie mir meine Faxnummer, ich fax Ihnen das direkt mal durch, damit Sie das schon mal haben und dann schicke ich Ihnen das in Kopie nochmal und dann heben Sie das aber gut auf fürs nächste Mal. Der langen Rede kurzer Sinn, wenn du aus der Kirche austrittst, heb die Bescheinigung auf, laminier sie dir, weil es kann passieren, dass 30 Jahre danach die Kirche sich überlegt, ach, da können wir ja mal gucken, ob wir dem nicht noch ein bisschen Kohle aus dem Kreuz leiern können.
Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also mich hat der Pfarrer der Gemeinde kontaktiert nach meinem Kirchenaustritt, ob ich denn nicht zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommen könne. Er könne ja verstehen, dass viele Gemeindemitglieder in letzter Zeit sehr enttäuscht seien von der Kirche, aber dieses persönliche Gespräch möchte er mir doch anbieten. Ja, bin ich hingegangen.
Schwangeren Konfliktberatung, Atheisten Konfliktberatung, so rum.
Ja, ganz, ganz schlimm.
Aber also was glaube ich auch, das darf man nicht unterschätzen. Ich fahre ja seit 10 Jahren in Bayern rum, rede mit Bayern und Bayern, über was sie so machen und so. Und da geht es auch immer um Tradition und sowas, weil das ist so Titel, ne, traditionell anders. Mhm. Und was ich gelegentlich höre ist, also ich habe so einen Fragenkatalog. Ich mache immer 2 Sendungen mit einer Gesprächspartnerin. Und eins ist so ein freies Gespräch, so Kneipengesprächmäßig. Und dann habe ich noch so einen Fragenkatalog, da ziehen die so Fragen aus so Kärtchen, Fragenkärtchen und dann lese ich die vor. Und da gibt es Fragen drin, die heißen, auf welche Tradition kannst du nicht verzichten und sowas. Und da kriege ich gelegentlich zur Antwort, also was mir schon wichtig ist, das sind die ganzen kirchlichen Feste.
Ja.
Und da bin ich wieder bei Orientierung, Klarheit, Sicherheit. Das sind so die 3 Sachen. Also ich hatte irgendwann mal einen Chef, der, also mit dem Radio, der, als das irgendwie dann alles aus dem Ruder lief, was wir uns da so zusammen moderiert haben, hat er das halt ausgerufen. Orientierung, Klarheit, Sicherheit. Das wären so die Leitsätze oder die Leitschlagworte, entlang derer wir eine Hörfunk machen würden. Und dann stellte der sich vor den Wortchef, hat einen Kuli in der Hand, lässt den Kuli fallen. Was war das gerade? Und der Wortschatz sagt, du hast einen Kuli fallen lassen? Falsch! Orientierung, Klarheit, Sicherheit. Hat dann Schwerkraft. So ne, so. Aber also ganz, ganz praktisch. Also danach hatte ich es dann auch verstanden. Aber also, und diese Orientierung, ich glaube, die Menschen brauchen viel mehr Struktur,
ja,
als
stimmt.
So Nihilisten wie du und ich sich vorstellen
können. Ich bin ja keine Nihilistin.
Ja, ja.
Und ich verstehe auch das Bedürfnis nach Ordnung, um Struktur. Mir geht es einfach nur um den konkreten Inhalt. Beispiel. Also, heute ist Karfreitag. Traditionell wird an Karfreitag in vielen Kirchen ein Werk von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Das heißt die Johannespassion. Mhm. Und der Eröffnungschoral Herr, unser Herrscher, ist eins der schönsten Stücke, die ich jemals gehört habe. Das ist einfach so ergreifend wunderschön, dass ich da Tränen in den Augen habe, Gänsehaut und so weiter. Das ist sogar ein Werk, das Nietzsche, Ultranihilist Nietzsche, ja, sehr gerne gehört hat. Er ist auch mehrmals in Aufführungen gegangen und hat gesagt, ich bin zwar Atheist, aber wenn ich glauben würde, dann kommt das Gefühl, das ich bei diesem Stück habe, dem nahe. Mhm. Ja? Also das hat ihn Gott tatsächlich spüren lassen als Idee.
Religiöse Gefühle,
so,
ja.
Verstehst du, das ist ein religiöses Werk, aufgeführt in einem religiösen Kontext, das tatsächlich die Idee von Ehrfurcht, von Göttlichkeit erzeugt. Und das wird, also viele Menschen, die dafür empfänglich sind, werden das über diese Musik spüren. Und deswegen frage ich mich, warum man da nicht viel mehr ansetzt. Also wenn ich die Kirche wäre, die Kirche retten will, dann würde ich genau auf solche Erlebnisse setzen und nicht auf diese Lustlosigkeit, auf dieses
sich geißelnde,
völlig unsinnliche. Also das ist einfach was mich so ratlos macht, wirklich. Seit Jahrzehnten schon macht es mich so ratlos. Ja, aber gut.
Ja, kann ich verstehen. Einerseits, andererseits auch nicht. Also, weil ich mal davon abgesehen, dass ich mit dem ganzen Klimbim auch nichts anfangen kann. Also, ich finde es tatsächlich gar nicht so, ich finde es nicht so abwegig, witzigerweise. Aber es stößt mich auch nicht so ab, sondern es fasziniert mich eher. Also, ich stehe und denke mir, ihr habt sie nicht mehr alle, aber irgendwie macht es euch nicht zu schlechteren Menschen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Effekt.
Mhm.
Naja. Der Tim.
Und nun zu uns, genau. Eflein.
Der Tim fragt, warum sind alle so seltsam?
Ja, wäre schön, wenn er uns gesagt hätte, was er mit seltsam meint. Meint er, dass Leute mit einem Huhn auf dem Kopf rumlaufen oder so, was genau meint er? Oder dass einem selber Menschen, die anders sind, seltsam vorkommen?
Eben, genau das ist es, glaube ich. Alle sind seltsam, weil sie nicht man selbst sind. Alle sind seltsam, weil sie nicht ich sind. Mhm. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und das fällt mir ein, es gibt von David Foster Wallace einen Vortrag anlässlich, so berühmte Leute, die halten dann immer Vorträge vor so Abschlussklassen von Colleges in den USA. Und es gibt einen Vortrag, der heißt This is Water, den kennst du wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Und da sagt er ein paar Sätze, die mir sehr, sehr hängen geblieben sind. Und zwar dieses, er sagt irgendwie, das war damals, also heute sehen die Straßen etwas anders aus, als es irgendwie aus den 90er Jahren oder sowas, oder? Na, ich weiß nicht, von wann das ist. Ist schon einige Zeit alt. Foster Wallace ist ja auch tot. Und er sagt halt, ne, dann fährst du so auf der Straße lang und vor dir in seinem Arschloch-SUV fährt halt wie eine gesenkte Sau und bla, 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 bla. Und er sagt dann irgendwann, naja, das Problem ist, dass in allen Geschichten, die dir passieren, bist immer du der Hauptdarsteller. Das heißt, alles, was passiert, passiert dir und ist darum restlos deine Sache. Und davon abstrahieren zu können, das sei Bildung.
Mhm.
Ja? Sich zu entscheiden, wie man über die Dinge nachdenkt, aus welcher Perspektive man die Dinge betrachtet, die einem passieren. Also nicht alles nur über sich selbst zu motivieren. Das passt mir nicht. Das ist, sowas hatten wir ja früher auch mal. Da bin ich ja ein bisschen von abgekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer der ganz frühen Sendungen haben wir uns fürchterlich aufregend, ich auch, über Menschen, die sich originell anziehen und daraus vermutlich herleiten, dass sie originell sind.
Stimmt. Ja, genau.
Ich habe das abgelegt über die Jahre. Ich nehme das zur Kenntnis. Mhm. Ich denke auch immer noch, na gut, so originell, wie du gerne wärst, bist du wahrscheinlich nicht. Also ich urteile schon noch, da kann ich auch nicht anders. Ich bin halt auch Lookist, das kommt noch dazu. Obwohl ich selbst so scheiße aussehe. Ist auch immer ganz interessant, wer hier das Maul aufreißt. Ne? Nein. Ich habe das aber tatsächlich wirklich, ich bin das weitgehend losgeworden. Ich sehe diese Leute, die originell gekleidet, frisiert oder sonst wie rumlaufen. Denke mir meinen Teil, aber ich lasse mich davon nicht mehr beeinflussen. Und vor 10 Jahren habe ich mich davon noch beeinflussen lassen. Vor 10 Jahren war es uns gesagt, du störst, das war, glaube ich, so ungefähr, was wir auch hier gesagt haben. Das stört mich, weil ich gezwungen bin, das zu sehen. Ja, bin ich, weil nur ich kann das sehen, also bin ich auch gezwungen, das zu sehen. Das danke David Foster Wallace. Ich bin gezwungen, das zu sehen, weil alles, was mir passiert, passiert nur mir. Ich bin aber nicht gezwungen, dazu eine bestimmte Haltung einzunehmen oder eine bestimmte Perspektive einzunehmen, aus der ich darauf gucke, sondern ich kann die Perspektive wechseln. Und das ist mir bei originell gekleideten Menschen, ist mir das gelungen. Und es fällt mir immer und immer wieder auf, wenn irgendjemand mit grünen Haaren rumläuft. Yes, ich finde grüne Haare ganz furchtbar. Ja? Würde ich nie im Leben machen wollen. Finde ich ganz, ganz hässlich sogar. Mhm. Ja, aber fuck it. Weißt du?
Ja.
Und darum aber, ich glaube, darin liegt dieses, dass die anderen sind seltsam. Ja, natürlich, weil die anderen sind anders als du. Und wenn deine Perspektive ausschließlich du selbst bist, können die anderen nur seltsam sein und irgendwann belastet dich das.
Das stimmt. Ich finde es total cool, dass du in den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, so lange machen wir ja die Rindheit schon, dass du da tatsächlich eine Veränderung erfahren hast, weil bei mir hat es sich tatsächlich auch geändert. Vielleicht auf eine andere Art und Weise als bei dir, aber bei mir war es früher so, ich habe mich damals total einsam gefühlt und jetzt nicht so in Bezug auf, ich habe Leute zum Reden versus ich habe keine Leute zum Reden, sondern so eine existenzielle Einsamkeit, die darauf beruht, dass man meint, kaum Gemeinsamkeiten mit den anderen zu haben. Also egal, wer mir begegnet ist, meine erste Feststellung war, du bist anders als ich. Ja. Ich finde keine Gemeinsamkeit mit dir.
Ja.
Du hast grüne Haare, würde ich niemals machen. Du bist tätowiert, würde ich niemals machen. Du gehst nicht ins Museum, ich bin da anders. Mhm. Und jeder Mensch, dem ich begegnet bin, wurde darauf abgeklopft, inwieweit er abweicht von dem, wie ich bin. Und daraus ergeben hat sich dann so eine Einsamkeit, ja? Mhm. Also ich habe das jetzt nicht gemacht. Das war bei mir jetzt nicht so, oh, zeig mir, wie anders du bist, damit ich arrogant sagen kann, ja, ich bin besser als du. Da ging es nicht um besser sein. Es ging einfach um meine Sehnsucht, endlich mal Leute zu finden, die so sind wie ich. So, und das habe ich irgendwie in den letzten Jahren komplett abgelegt. Und ich schaue jetzt bei Leuten nicht darauf, inwieweit sie mir ähnlich sind, sondern inwieweit sie eine weitere Diversifizierung meines Bekanntenkreises darstellen.
Okay.
Weil ich habe gemerkt, wie es mich belebt und wie es mich glücklich macht und wie es auch meine Erkenntnis, meinen Erkenntnishorizont erweitert, wenn mein Freundes- und Bekanntenkreis einfach so verschieden ist wie möglich. Ich will da Leute haben, ich will da alte weiße Männer haben, die 90 Jahre alt sind. Ich will da Kinder haben, die 12 sind, ja. Ich will Leute haben, die tatsächlich tätowiert sind und bunte Haare haben, aber auch total biedere Leute, die völlig normal sind. Und je diverser diese Menschen sind, die ich in meinem Kreis habe, umso mehr habe ich das Gefühl, dass ich ein Mensch unter Menschen bin. Verstehst du?
Ja.
Also, dass auch meine Einzigartigkeit so komplett okay ist wie die der anderen.
Aber schlägt da dein Pendel dann nicht gerade auch irgendwie in die andere Richtung? Also, es hört sich ja fast schon obsessiv an. Das ist die Diversität. Nee, du siehst aus wie ich, hau ab. Also das kann es ja auch nicht sein, oder?
Wer sieht denn aus wie ich? Wer ist denn? Nein, ich meine ernsthaft. Ja,
stimmt schon.
Ich habe bis heute keine Leute, wo ich sagen würde, du bist mit mir Seelen- oder Artverwandt. Kaum Leute. Aber es juckt mich einfach nicht mehr. Das ist nichts mehr, worauf ich Wert lege. Ich lege keinen Wert mehr drauf. Ich lege Wert darauf, dass der Mensch, den ich vor mir habe, dass das irgendwie ein korrekter Typ ist, ja, dass das ein guter Mensch ist, mit dem ich irgendeine Art von gemeinsamer Ebene finde. Obwohl, was ich immer noch empfinde, kennst du das auch, wenn jemand tatsächlich dir so fremd ist, dass es dich aggressiv macht? Also
ja,
das,
natürlich.
Weil es ein Affront ist.
Ja.
Das ist so eine Fremdheit, die dich abstößt.
Ja,
du wirst
klar,
auch nicht diesen Menschen abwerten, aber es fühlt sich einfach schlecht an, mit diesen Menschen Interaktion zu treten.
Das ist ja dann auch das, was wahrscheinlich letztlich dazu führt, dass sich Nachbarn verklagen oder so, weil die können sich halt überhaupt nicht riechen. Das hat man.
Mhm.
Das ist aber auch okay, und dem kann man ja auch aus dem Weg gehen. Ne? Du hast ja auch da die Wahl. Da ist jemand, den kannst du nicht riechen, ob das jetzt tatsächlich riechen ist, also ob du ihm persönlich begegnest oder ob das. Das ist so ein schönes, man kann das in Social Media so sehr schön sehen. Du schreibst irgendwas, jemand ist damit nicht einverstanden und blafft dich dafür an. Und hat wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung noch nicht mal geblafft, wo ich dann auch mal denke, ja, Digga, was glaubst du eigentlich, wie oft mir am Tag in den sozialen Medien Gedanken begegnen, die absolut nicht meine sind, wo ich sogar was dagegen habe, wo ich der Meinung bin, das ist absolut falsch, was du da denkst und was du da sagst. Und ich reiß mich halt trotzdem zusammen. Also ich reiß mich noch nicht mal mehr zusammen, sondern ich lese das und denke, ah, okay, nicht meine Meinung, okay. Also dieses, ne, und das ist halt auch, und diese Aggression, die da hochkommt, das ist, glaube ich, genau das, was du da auch beschreibst. Jetzt hat er schon wieder. Nee, ist doch okay. Ja, du musst nicht mit mir interagieren. Ja, du kannst ja zur Kenntnis nehmen, mache ich ja auch. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Nachbar Antisemit ist. Ja, ich kann erklären, warum er das ist. Ich kann mir erklären, warum das ist. Ich kann ihm das im Zweifelsfall auch erklären. Das dauert sehr lange, würde sehr lange dauern, weil er ist nicht der Hellste.
Das macht es nicht richtig, dass er das ist.
Exakt.
Natürlich, das macht es nicht richtig. Trotzdem kann ich ihn leben lassen und ich kann mir tatsächlich, ich meine, das ist doch logisch einleuchtend, dass die Art und Weise, wie wir aufwachsen, von welchen Eltern wir erzogen wurden, welche Schulen wir besucht haben, welche Bücher wir gelesen haben, welche Sachen wir erfahren haben und welche nicht, dass das alles darauf Einfluss hat, wie wir denken und wie wir uns die Welt erklären.
Ja.
Und das ist auch die Herausforderung in einer so komplexen und vielfältigen Welt zu leben, dass du das halt kapierst und auch danach handelst.
Ja.
Und Menschen nicht alle so wie deine Geschwister behandelst.
Ja. Und der Witz ist, es gibt hier in der Nachbarschaft, so schräg gegenüber gibt es einen Mann, das ist ein ganz unangenehmer Rassist. Also alles, was nicht weiß ist, wenn irgendwer, der nicht weiß ist, länger als 5 Sekunden bei ihm vorm Haus steht, kommt der raus.
Aber der unruhig.
Nee, okay. Kommt der raus und scheucht die Leute weg. Was willst du hier? Sie haben hier nicht zu stehen. Solche Sachen halt. Ne? Irgendwann fragt er mich, wo wohnen Sie eigentlich? Sag ich, ja, hier da drüben. Sagt er, ach, da wohnen noch Deutsche in dem Haus? So, ne, genau. Ja, hier wohnen noch Deutsche, außerdem ein paar Türken und eine, ich glaube, Bulgarin ist sie. Aber der Antisemit aus dem Nachbarhaus, ne, wo du wirklich eigentlich denken würdest, so, oh Gott, ganz, ganz fieser Mensch, ne, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter. Der ist Türke, ja? Mhm. Verzeihung, türkischstämmig. Also der ist Türke und als der antimuslimische Rassist, der da drüben wohnt und der ziemlich alt ist, der hat Probleme mit der Hüfte, der ist in seinem Vorgarten auf die Fresse gefallen. Der Erste, der aus dem dritten Stock runtergerannt ist, um dem Mann zu helfen, weil er es nämlich vom Balkon aus gesehen hat, war der antisemitische Türke. Mhm. Ne? Klar ist das scheiße, dass er Antisemit ist, aber vielleicht ist er ein besserer Mensch als so mancher, der sich seines Antisemitismus bewusst ist.
Ja.
Es ist schwierig. Und ziehe ich auch Grenzen. Ne? Also es ist zum Beispiel, ich will mit AfD-Wählern nichts zu tun haben. Zum Beispiel. Weil die lassen ihre gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Politik werden. Und immer wenn irgendeine Ideologie Politik werden will, möchte ich mit den Menschen, die das vorantreiben, nichts zu tun haben. Das halte ich für sehr gefährlich. Das ist ein bisschen so, ich habe überhaupt kein Problem mit Christen, oder überhaupt mit Muslimen, also überhaupt mit allen möglichen, mach deine Religion, wie du lustig bist, renne die Kirche, ne? Ja, ich kenne da eine in Augsburg, die versteht noch nicht mal, warum du das tust. mach, aber wenn du das Politik werden lässt, also wenn du versuchst, Umstände herbeizuführen, die mich zwingen, nach deiner Fasson glücklich zu werden, dann bist du mein Feind. Und bevor ich einen Krieg ziehe, wende ich mich lieber ab.
Ja.
Boah, ist das deep, ne? Das muss, irgendwie muss das mit Gott zusammenhängen, weil heute doch Jesentag ist. Die Frindheit. Ja. Auch für Jesen.
Auch für Jesengläubige.
Da lacht selbst Jesus Christus. Okay. Entschuldigung. Aber es ist halt meine Religion. Meine Religion ist die auf anderen Religionen Rumhack-Religion. Weiter geht's. Tim, schon wieder. Auf was aus der heutigen Zeit werden wir später zurückblicken und sagen, früher war alles besser?
Oh. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass wir gerade in einer Endzeit leben? Also, dass das so eine Zeit ist, die wir jetzt schon so beschreiben können, dass jemand in 100 Jahren drauf blicken wird und sagen wird, ja, das ist Fern des Siecle, dass die waren sich schon dessen bewusst, dass es mit ihnen zu Ende geht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ständig das Gefühl, hey, schätze, was du jetzt hast, schau dir alles ganz genau an. Genieße das bisschen an Ordnung und Sicherheit, was du jetzt noch hast.
Du bist in den 80ern geboren, ne?
Mhm. 81.
Okay, ich bin 69 geboren. Das heißt, ich habe in den 1980er Jahren, war ich bei mehr oder weniger vollem Bewusstsein, zumindest teilweise auch was Politik und Gesellschaft angeht. Und es gab damals NATO-Doppelbeschluss, ne? Pershing 2, große Friedensdemonstrationen. Es gab eine Friedensdemonstration, ich glaube 1983 oder 84, ich weiß nicht, Mitte der 80er, gab es eine Friedensdemonstration von mehreren hunderttausend Menschen in Bonn. Das wäre heute nichts Besonderes, weil heute kann man sich über Social Media organisieren. In 1980er Jahren sind die irgendwie auf die Straße gekommen. Und da ging es um die latente Gefahr eines Atomkriegs. Mhm. Und damals war auch Endzeit. Damals war das Ende nah. Westeuropa wäre das Schlachtfeld eines thermonuklearen Krieges gewesen. Alle waren sich dessen bewusst. Die eine Hälfte der Leute ist fürchterlich nervös gewesen deswegen und hat gesagt, oh Gott, wir werden alle sterben. Die Grünen haben sich gegründet aus dieser Anti-Atom-Bewegung heraus. Es ist halt wirklich, ne, Demonstrationen, Ostermärsche, um auch wieder hier beim Datum zu bleiben. Die Ostermärsche, die Friedensmärsche kommen daher. Ich glaube, was ich sagen will, ist, also ich war damals, war ich übrigens einer von denen, die nicht, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen gegen die Pershings auf die Straße gehen, sondern ich habe geguckt, wo wohne ich eigentlich. Ah, ich wohne so dicht an Köln und Wesseling, das sind schlagsrelevante Ziele. Ich, im Zweifelfall setze ich mich mit einer Flasche Schnaps aufs Dach des Hauses meiner Eltern und gucke mir den Pilz an, bevor ich von ihm weggeblasen werde. Mm. Also ich bin da sehr fatalistisch rangegangen damals. Ich war auch noch jung, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Ich glaube grundsätzlich, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Ja, das stimmt.
Das Problem ist allerdings, und da bin ich dann bei dir wieder, der Klimawandel.
Exakt.
Wird, glaube ich, so heiß gekocht, dass wir uns immer noch die Fresse dran verbrennen, selbst wenn wir anfangen, den zu essen. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, dass wir, dass tatsächlich, also was du sagst, dass so in 100 Jahren, dass die Leute zurückblicken und sagen, die wussten das. Ja, sicher werden die das sagen. Die werden in 100 Jahren zurückblicken, werden den Kopf schütteln und sagen, wie bescheuert kann man sein? Weil wir machen unglaublich viel bescheuertes Zeug. Wir schädigen den Planeten, um an Orte zu kommen, die idyllischer sind als da, wo wir eigentlich sind, statt dass wir daran arbeiten und auch das Geld nehmen, das wir für diese Fernreisen bezahlen, statt dass wir, und die Mittel, die wir dafür ausgeben, statt dass wir die nehmen und unser unmittelbares Umfeld idyllisch machen. Wäre ja zum Beispiel mal was. Klar, wir haben in Berlin keine Wasserfälle, aber wir könnten es ja trotzdem hübscher haben, ne? Da werden die drauf gucken. Die werden auch sagen, was, ihr seid, die sind in Autos gestiegen und haben dann nur eine Person von A nach B bewegt und dafür haben die so viel Geld ausgegeben. Und das ist klar, das glaube ich schon. Ich glaube aber nicht, dass die Welt untergehen wird. Ich glaube auch nicht, dass die menschliche Zivilisation untergehen wird. Das wird sehr, sehr hässlich und ungemütlich. Aber ich glaube, das berappelt sich auch wieder. Ich werde es nicht mehr mitkriegen, aber ich, so besorgt bin ich da eigentlich nicht.
Das mit diesem Kulturpessimismus an und für sich ist es ja so, also kann man ja auch geschichtlich nachweisen, immer wieder, wenn zum Beispiel medientechnisch es eine Neuerung gab, gab es einen furchtbaren moralischen Furor, ja, und Angst, was das anrichten wird mit dem und jenem. Das wurde dann entsprechend kritisiert, was ich auch wichtig finde, weil das nämlich eine tolle Bremskraft ist gegenüber progressiven Kräften. Da muss ein bestimmtes Gleichgewicht gegeben sein, damit sich dann am Ende auch alles einpendelt.
Wobei ich glaube, dass
das... Kann man aber sagen, die Kritik war übertrieben. Natürlich, trotzdem war sie zu diesem Zeitpunkt als bremsende Kraft nötig.
Ja, wobei ich tatsächlich fest davon überzeugt bin, dass das beim Klimawandel anders ist. Dass da die Beharrungskräfte an der Vergangenheit oder an der Gegenwart
viel
zu stark.
So, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht an den Klimawandel gedacht.
Okay.
Ich glaube an den Hund, der im brennenden Haus sitzt. Ja, also ja. Das ist definitiv der Fall. Das ist eine absolut einzigartige Situation. Ich habe jetzt eher an so wirklich an so ganz ganz harmlosen Kulturpessimismus gedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hatte ich nur gerade im Kopf, als ich studiert habe, da habe ich tatsächlich mir gedacht, damals habe ich ja noch Kunstgeschichte studiert im Nebenfach und da dachte ich, boah, niemand geht mehr ins Museum, die Museen haben überhaupt keine Chance zu überleben, das geht nicht, also wirklich, das früher war das ja eine Institution und ich war überzeugt davon, dass es bald keine Museen mehr geben würde und ich fand es schade, ich habe es betrauert. Tja, wer hätte gedacht, dass Social Media Museen so dermaßen explodieren lassen würde, dass du heutzutage einen Slot brauchst, um überhaupt reinzukommen und dann inmitten einer riesen, dicht gepackten Traube von Menschen vor einem Bild stehst. Also, hätte ich mir niemals träumen lassen damals.
Ja. Jetzt ist, da gibt es dann auch immer wieder so, also ich war jetzt gerade eine Woche in Bayern unterwegs, Podcasts aufnehmen und habe jeden Tag in einem anderen Dorf gewohnt und ich gehe dann immer ins Wirtshaus, weil, ne, when in Rome, dann gehst du im Wirtshaus essen und in Bayern gibt es ein ganz fürchterliches Wirtshaussterben außerhalb der Großstädte. Und da denke ich auch immer, oh mein Gott, niemand geht mehr ins Wirtshaus, alles ganz schlimm, kein Personal, die Preise sind zu niedrig, als dass man da was machen könnte. Aber gleichzeitig passiert halt zunehmend was, dass sie Dörfer selber Genossenschaften gründen und anfangen, ihr Wirtshaus selbst zu betreiben als Non-Profit-Organisation. Und aha, dann geht's auf einmal wieder auf eine Art.
Ah, ja.
Das heißt, es passiert irgendwie was. Darum genau, habe ich auch bei solchem, also auch bei solchem, ja, Kulturpessimismus, ich bin ja kulturpessimistisch eigentlich.
Ja, ich auch.
Also es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht irgendwo stehe, kopfschüttelnd mir irgendwas angucke, was Menschen machen und denke, naja, wir haben es vielleicht auch nicht besser verdient, als unterzugehen.
Ja, genau.
So, aber das habe ich so gar nicht, sondern ich habe dann immer so auch und jetzt irgendwie auch diese Woche, auch ja, und wir haben auch gar keine Bäckerei mehr hier auf dem Dorf und nur noch, ne, nur noch die Supermarktbäckereien und sowas, wo ich dann auch denke, ja, okay, auf dem Dorf ist halt ein bisschen blöd, weil, ne, Markt und so, also da gibt's nicht genug Kundschaft. Aber sobald du in größere Ansiedlungen kommst, ja, also schon in Kleinstädten, hat die Industrie, die industrielle Nahrungsmittelproduktion, eben auch Brot und sowas, hat eine Nische so groß werden lassen, dass die Handwerksbäcker wieder was zu tun haben. Das heißt, auch da passiert wieder was. Da blüht so ein zartes Pflänzchen unter diesem riesigen Gehölz, was alles zu überdecken scheint. Da mache ich mir echt gar nicht so große Sorgen. Das ist das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, ist die Klimakrise. Das ist tatsächlich
genau
das Einzige.
Und ich glaube, etwas, worauf wir tatsächlich wehmütig zurückblicken werden, werden die, in Anführungsstrichen, milden Sommer sein.
Ich glaube, die wenigen Kriege werden das sein, worauf wir zurückblicken. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch nicht, ja, mehr zu meinen Lebzeiten. Ich glaube
auch.
Aber es wird Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, ja, Jahrhunderte vielleicht nicht unbedingt, aber es wird ganz, ganz fürchterliche weltweite Verteilungskämpfe geben und die werden mit Waffen ausgefochten. Ich,
ja,
sag mal so, ich sag mal so, so, also so apokalyptisch, sag ich mal, weißt du, das mag für Europa ein Problem sein, wenn 1 Million Flüchtlinge kommen innerhalb eines Jahres. Aber wart mal ab, wenn 10 Millionen kommen und dann eine Armee voranmarschiert. Ja, da hilft euch eure Nazi-Partei auch nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, dass sowas passiert. Also das ist tatsächlich so meine apokalyptische Vorstellung der nächsten 100 Jahre, die ich, wie gesagt, nicht mehr miterleben werde, worüber ich auch auf eine Art ganz froh bin, auf eine Art auch nicht, weil wenn es dreuender wäre, wäre ich vielleicht verantwortungsvoller. Weil ich glaube, dass viel von dem verantwortungslosen Verhalten, das wir sehen, also ich sehe das ja auch so im erweiterten Bekanntenkreis auch, es sind immer die Kinderlosen, die, ja, am verantwortungslosesten mit der Zukunft umgehen, obwohl
Verantwortung da kenne ich aber ganz andere.
Ja?
Da kenne ich noch ganz andere. Ich kenne Leute mit großen Familien, die die größten Umweltsäue sind.
Okay.
Da gibt's auch.
Okay. Ja, bestimmt alles Polen.
Nee, das ist nix.
Okay, Mist. Was ich tatsächlich gedacht habe, weil, ne, auf was aus der heutigen Zeit, wenn wir später zurückblicken und sagen, früher war alles besser, da fallen mir spontan wahrscheinlich 100 Sachen, ne? Jedes beliebige technische Gerät. Jedes beliebige technische Gerät. Wenn du dir anguckst, wie heute, fährst du Auto? Nee, ne? Habt ihr ein Auto?
Mhm. Wenn du, ja, wir haben ein Auto, ich habe keinen Führerschein.
Okay, wenn du heute in ein modernes Auto einsteigst, gibt's keine Knöpfe mehr, sondern alles ist mit Touchscreen. Ja, das heißt, du bist nicht in der Lage, stimmt nicht ganz, ich hatte diese Woche einen Leihwagen, der allerdings auch 60.000 Euro kostet. 60.000 Euro für ein Fahrzeug, mit dem man 4 Personen von A nach B befördern und sonst nichts machen kann. Das ist auch interessant. Der hatte tatsächlich richtige physische Knöpfe, auf die du drücken konntest, um einen Sender beim Radio einzustellen, um die Heizung und so weiter zu machen. Aber wenn du in sowas Günstigeres steigst, also so, heutzutage so kompakt, so was weiß ich, Polo, Golfklasse oder so, da ist fast alles nur noch mit Touchscreens. Und es zwingt dich dazu, den Blick von der Straße zu nehmen, um die Heizung einzustellen.
Mhm.
Und das ist krank. Also, ne, das ist eine eindeutige Verschlimmbesserung der Sachen. Interessanterweise schreibt Gabriel Joran neuerdings, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, den kenne ich.
Newsletter. Genau über diese Entschittification der Alltagsgegenstände. Hast du einen Induktionsherd?
Aha. Nein.
Schade.
Meine Eltern haben einen.
Schade, Induktionsherde sind eine total coole Sache. Also ich habe früher sehr lange auf Gas gekocht und fand das immer unersetzbar. Induktion ist 1000-mal besser als Gas. Ist Gas unendlich überlegen. Aber der Gasherd hat Ventile, die ich auf und zu mache. Das hat der Elektroherd auch gehabt. Der hat das praktisch simuliert, diese Gasventile. Indem du da so einen Drehknopf hattest, der ging dann von 1 bis 9 oder bis 7 oder irgendwie sowas. Diese Induktionsherde jetzt, die haben Touchscreens. Und zwar nicht mehr vorne, wo früher die Ventile waren, sondern oben auf der Herdplatte, auf diesem Glasfeld. Wenn du nasse Finger hast, kannst du das nicht richtig drücken, dann reagiert das nicht richtig. Oft versteht man gar nicht, was das von einem will. Ja, ich kann zum Beispiel die Bedienung sperren durch so ein kleines Schloss, habe aber noch nicht rausgefunden, wie ich die jetzt wirklich wieder entsperre. Also ich bin nicht sicher, ob ich da irgendwie länger drauf drücke oder mehrfach drauf drücke oder so. Ich könnte in die Anleitung gucken, die habe ich aber nicht mehr. Wenn mir Wasser überkocht, geht der Herd aus. Ja, das heißt, wir haben Innovationen, die eigentlich total super sind, die aber von Produktdesignern oder wahrscheinlich eben nicht Produktdesignern, sondern von BWLern, weil es halt billiger ist, total in die Unbenutzbarkeit hinein designt werden. Das passiert mit Autos, das passiert mit diesem Induktionsherd, das passiert mit unglaublich vielen Sachen. Also wir schieben irgendwo so eine komische Komplexitätsebene rein, die völlig unnötig ist.
Ja. Verstehe.
Und das machen wir eben, weil es billiger ist. Und ich glaube, darauf werden wir auch zurückblicken. Irgendwann werden wir sagen, sag mal, wie konnten wir eigentlich so bescheuert sein, nur um das Auto für, weiß ich nicht, 250 Euro billiger zu kriegen, keine Knöpfe mehr zu verbauen. Mhm. Das sind so die Sachen, wo ich jetzt eher dran dachte und gar nicht das große kulturelle Ding.
Ja.
Sag mal, sind Tim-Wochen? Ah nee, also okay, Tim hat mehrere Fragen gleichzeitig geschickt.
Aber Tim hat bis jetzt ziemlich geliefert. Also
das stimmt.
Solche Fragen, über die wir so ellenlang ablabern können, das ist ja selten.
Wo wir uns echt vergleichsweise wenig lustig machen. Na, dann gucken wir mal. Tim fragt, und da kann ich überhaupt nichts zu sagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich will ich trotzdem die ganze Zeit reden, weil es meine Art ist. Ich bitte um Verzeihung. Was macht gute Literatur aus?
Lassen wir dazu Franz Kafka zu Wort kommen. Zufällig habe ich das gerade vorbereitet.
Zufällig habe ich ein Paket Persil dabei.
Du glaubst ja, ich bin wirklich eine sehr ressourcenreiche Person. Heißt das so resourceful? Wie heißt das auf Deutsch?
Umsichtig.
Nein, nicht umsichtig. Nicht?
Vorbereitet. Planmäßig.
Ja, vorbereitet, aber auch tatsächlich.
Prepper.
Ich habe literally meine Sources all around me. Weißt du?
Ja, also
ich kann auf viele Dinge zugreifen, auch spontan. Und jetzt kann ich spontan
wohl auf diesen wunderbaren bist du.
Brief. Na, das bin ich nicht. Ein Brief von Franz Kafka an Oskar Pollack vom 27. Januar 1904. Und zum Thema, was ist gute Literatur, schreibt er Folgendes. Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten. Und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Ja, auch ein bisschen schlechte Laune gehabt, Drama, der Kafka. Ne?
Ja. Aber das, finde ich, ist ein... Ich fühle das total, wie man heute sagen würde. Ich weiß, was er meint. Also Literatur muss verstören, sie muss irritieren, sie muss dich dezentralisieren, das heißt aus deinem Mittelpunkt herauswerfen. Sie muss dich auf eine Weise provozieren, dass du sagen kannst, ja, hier wurde mein Weltbild nicht bestätigt, sondern ich habe tatsächlich etwas gelernt oder etwas gefühlt, was abseits der Banalität ist. Wenn man das jetzt vergleicht mit so Wunscherfüller-Literatur, also so, weiß nicht, eine Liebesgeschichte, die nur irgendwelchen Tropes folgt, wo exakt das passiert, was du erwartest, weil du es schon in tausend anderen Büchern gelesen hast, mit einer Sprache, die du kennst, die dich nicht überrascht. Und am Ende kommt das Happy End, dass du dir wünschst, weil du liest ja, um zu entspannen, dann ist es keine Literatur. Was nicht bedeutet, dass solche Bücher keine Berechtigung haben. Es ist vollkommen legitim, zur Entspannung zu lesen oder auch um sein Weltbild bestätigt zu bekommen. Das ist ja auch ein Bedürfnis, wie wir bei der Religion am Anfang der Sendung schon gesehen haben. Aber das ist eben nicht gute Literatur.
Darf sie, also die Erschütterung, die gute Literatur ausmacht, Ich merke gerade, also wie du das vorgelesen hast und erzählt hast, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn diese Erschütterung nicht auch humorvoll ist, kann ich das nicht lesen. Darf sie humorvoll sein oder ist das dann schon wieder schlechte Literatur?
Oh, bitte, unbedingt Humor. Wenn du mich persönlich fragst, ich ertrage keine Menschen, die keinen Humor haben. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man über die düstersten, schlimmsten Dinge mit einer humorvollen Haltung schreiben kann. Und damit meine ich nicht, dass man sich lustig macht, ja, und schon gar nicht über das Leid oder über irgendwas, ja. Aber eine humorvolle Distanz oder einfach eine humorvolle Haltung. Es geht auch nicht um Haha-Humor. Es geht nicht darum, in jedem Satz einen Witz einzubauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das, weil alles andere, weißt du, nimm das Thema Armut. Es gibt ganz viel Literatur, die würde ich bezeichnen, Armutskitsch.
Mhm.
Oder auch Nazi-Kitsch, ja. Wie viel Nazi-Kitsch es gibt, wo wirklich die ganze Nazi-Zeit instrumentalisiert wird, um irgendwie so eine Grusel zu erzeugen, weißt du? Aber ohne, dass Reflexion einsetzt. Und Humor ist wirklich ein Mittel, Distanz einzunehmen zu dem Stoff, damit du sehen kannst, was abgeht, damit du selber damit arbeiten kannst, damit dich das selber so zum Nachdenken bringt. Also ist meine Meinung, weil mit ganz schlimmen, erschütternden Sachen kannst du jemanden genauso einlullen wie mit süßen Sätzen und irgendwelchen Fantasien.
Übrigens, was ich noch weniger ertrage als humorlose Menschen, sind humorlose Menschen, die sich gleichzeitig für besonders originell halten.
Humorlose Menschen, die sich gleichzeitig für besonders originell halten. Ja, das ist eine üble Mischung.
Das gibt's vergleichsweise selten. Es gibt's viel in sozialen Netzwerken. Also ich finde, man merkt immer, also so der Klugscheißer, ne? So der Reply-Guy, wie er so gerne genannt wird. Der Reply-Guy ist in der Regel jemand, der sich für wahnsinnig originell hält, also für wahnsinnig gewitzt, ja? Nicht Witz im Sinne von Lachen, sondern Witz im scharfsinnig, hält sich für wahnsinnig scharfsinnig und du merkst aber in den 140 Zeichen, die er zur Verfügung hat, oder 280, oder wie viel das mittlerweile sind, Du merkst halt in den wenigen Sätzen, die er zur Verfügung hat, dass er absolut humorlos ist.
Ja, aber das sind so viele. Das sind leider auch so viele aus der akademischen Ecke.
Oh ja.
Oh mein Gott. Also, weißt du, egal wie viele Papers du schreiben kannst, so man merkt das irgendwie am Stil, an dieser Steifheit.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und die Leute verstecken dann auch ihre Humorlosigkeit, ihren Mangel an Charakter hinter so hochgestochenen Sätzen und so Geschwurbel einfach.
Ja, und halt echter Besserwisserei. Einfach dieses, hast du schon mal daran gedacht, dass du damit vielleicht Einbeinige diskreditierst, wenn du, also das hatte ich ja wirklich mal, ich hatte ja, als ich beim Radio gearbeitet habe, ich immer behauptet, immer wenn ich on air bin, würde an der Hotline der Einbeinige sitzen und Anrufe entgegennehmen. Und es gab immer mal wieder genau solche Leute, die mir geschrieben haben, das wäre ja ableistisch. Und ich würde mich damit ja über Behinderte lustig machen.
Ja, genau solche Leute meine ich.
Und die, ne, Freund von mir sagt immer, I bet he's fun at parties.
Ja, genau.
Noch besser, I bet this one is fun at parties. Das war I bet this one is fun at parties. Genau.
Partypooper.
Frage von Christian. Wieder langer Text, na gut. Kind, du darfst deine Lehrerinnen und Lehrer nicht schlagen. Meine Schwester hat in ihrem Soziologiestudium unter anderem folgende These zu gendergerechter Sprache gelernt. Wenn wir sprachlich immer beide Geschlechter benennen, dann rufen wir auf der einen Seite die Existenz des unterrepräsentierten Geschlechts in Erinnerung. Man nennt das auch Frau. Auf der anderen Seite betonen wir aber auch einen Geschlechterunterschied, wo er keine Rolle spielen sollte.
Exactly.
Moment, so ist es im oben genannten Beispielsatz. Widersinnig anzunehmen, dass das Geschlecht der Lehrkraft irgendeine Rolle spielt, trotzdem wird genau das hervorgehoben. Mhm. Was haltet ihr von diesem Gedanken?
Es ist komplex.
Ich finde diesen Gedanken äußerst billig. Aber
mach mal. Nein, es ist wirklich komplex, wie auch das Gendern eine viel zu komplexe Angelegenheit ist, um sie von jeder Mann und jeder Frau zu erwarten.
Um sie Markus Söder zu überlassen.
Das kann der nicht.
Natürlich kann er das nicht, darum hat das ja auch verboten.
Der könnte es jetzt zum Beispiel nicht, ja. Aber tatsächlich, also Sprache, also zumindest aus meiner Perspektive, sollte möglichst effizient, elegant und ohne unnötige Komplikationen daherkommen. Und ich sage nicht, dass es in manchen Fällen nicht absolut sinnvoll sein kann, auf die Existenz beider Geschlechter aufmerksam zu machen. Das ist vor allem bei solchen Sachen wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so und so weiter, ja. Aber es gibt bestimmte generische Formulierungen, wo das, was du ausdrücken willst, wo das Geschlecht wirklich gar nichts verloren hat. Es ist einfach so irrelevant. Also zum Beispiel Thema Zeugen. So und so viele Zeugen haben beobachtet das. Findest du es richtig, wenn man sagt, wir haben Zeugen und Zeuginnen befragt, wenn in unserer Alltagserfahrung, wenn wir uns eine Situation auf der Straße vorstellen, also ich meine, wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo die Frauen ins Innere verbannt sind und nur Männer im öffentlichen Raum sich bewegen. Wenn ich also sage Zeugen, dann ist das Bild, das in meinem Kopf erzeugt wird, das sind Männer wie Frauen, beziehungsweise sind das weder Männer noch Frauen, sondern das ist sowas Abstraktes. Es geht ja nur darum, dass du etwas bezeugt hast. Genauso sieht es aus beim Wort Gäste, es sei denn, es ist Ladies Night. Also auch wenn es das Wort Gästin tatsächlich gibt, sehe ich keinen Bedarf, das zu gendern, also in meinem Sprachverständnis. Oder Kunden, sehe ich auch absolut keinen Bedarf, das zu gendern, es sei denn, es geht um, weiß nicht, Reizwäsche-Shop oder so. verstehst du, es gibt einfach Begriffe, wo ich dieses Hinweisen darauf, dass zwei Geschlechter, also komplett unnötig finde, weil es die Sprache verkompliziert, weil es auch meine Aufmerksamkeit auf den Unterschied lenkt, immer wieder, ja?
Ja, und,
aber warum muss es darum in jedem einzelnen Fall gehen? Warum ist das in jeder einzelnen Situation relevant? Das ist es meiner Meinung nach nicht.
Weil es um Normalisierung geht. Du kannst es nicht. Entweder machst du das ganz oder du machst es gar nicht. Und ganz oder gar nicht ist halt, ich sag mal, die bisherige Idee davon, dass es ein generisches Maskulinum gäbe, in dem Frauen mitgemeint sind. Und natürlich.
Du, das generische Maskulinum, das meint weder Frauen noch meint es Männer. Das ist eine abstrakte Kategorie.
Das sagen Männer. Das sagen Männer.
Nee, das sag auch ich.
Ja, ja, genau. Weil du fühlst dich ja auch. Also du sagst, wenn du Zeugen hörst, dann hast du Männer und Frauen vor deinem geistigen Auge.
Ich habe gar nichts vor meinem geistigen Auge.
Das mag.
Ich habe gar nichts. Ich habe Menschen vor meinem geistigen Auge, die etwas gesehen oder nicht gesehen haben.
Ja, aber du hast Frauen mit vor deinem geistigen Auge, was möglicherweise daran liegt, dass du eine Frau bist. Und dass du daran gewöhnt bist, sowieso mitgemeint zu werden. Es geht aber den Menschen, die sagen, wir müssen eine geschlechtergerechte Sprache verwenden, denen geht es darum eben nicht, dass irgendjemand daran gewöhnt ist, mitgemeint zu werden, sondern dass jemand immer mitgemeint ist. Und da bin ich dann auch schon ein Stück eher bei dir auf der Seite, die, wie nennt man das denn, der Fringe dieser ganzen Sache, also das ist dann ja, du kannst das ja immer weiter ausdifferenzieren und dadurch hast du dann ja diese riesenlangen drei Buchstaben abgesunken, LGBTQI plus und so weiter. So kannst du natürlich nicht sprechen, aber Geschlechtergerechtigkeit finde ich, ich fange mal bei diesem Satz an. Du darfst deine Lehrerinnen und Lehrer nicht schlagen, wo ich sagte, dass ich das äußerst billig finde. Das ist eine Ablenkung. Das ist einfach nur eine Ablenkung. Ja, es geht darum, dass man Lehrkräfte nicht schlagen sollte. Ja, aber es geht halt in der geschlechtergerechten Sprache, wenn du dich dazu entscheidest, die zu verwenden, dann geht es halt darum, tatsächlich geschlechtergerecht zu sprechen, egal wie abstrakt oder mitgemeint oder sonst wie dieser Begriff sein soll, sein Begriff sein soll, will. You get my point. Das ist im Grunde ein mitgelieferter Nebenkriegsschauplatz. Kind, du darfst deine Lehrer und Lehrer nicht schlagen. Ja, richtig. Es geht darum, bestimmte Menschen nicht schlagen zu sollen. Aber das sind halt Lehrerinnen und Lehrer. So, und zu sagen, ja, das ist ja sowieso, das ist ja ein abstraktes Ding, ja, der Lehrer, das sind ja alle, also ne, die Lehrer, das sind ja alle, die da im Lehrerzimmer
die
sind.
Die Lehrenden.
Das finde ich, das ist witzigerweise, finde ich das ein stärkeres Stolpern in meiner Sprachverarbeitung, als ich so ein Sternchen finde. Das ist ganz witzig. Eigentlich krass, oder?
Ja, also wenn jemand schreibt, überraschend, die
Lehrenden,
dass du das sagst.
Die Lehrenden, da stolpere ich eher drüber, als wenn da LehrerInnen steht. Finde ich total interessant. Also ein interessanter
ja,
Effekt.
Ja, ich stolpere über beides. Aber weißt du, lustigerweise, also ich merke immer wieder, dass Leute zu, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber zu dumm sind, um zu gendern. Auch, also wenn sie auch die richtigen, auch wenn sie, ich weiß schon, moralisch motiviert sind, die richtigen Absichten haben und so. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, habe ich letztens gelesen, in so einer studentischen Arbeit, da wollte jemand schreiben, der Leser ist konfrontiert mit hat aber aus Gender-Ansinn geschrieben, der Lesende ist mit was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja?
Super, das ist schön.
Ja, das nein, ist, aber das ist so eine typische Stolperfall. Ja. Das ist dieses, okay,
ich denk,
hier kommt es zu einer Überforderung.
Aber ich bin froh, auf der anderen Seite bin ich froh, dass sich da jemand bemüht hat. Dass sich da einer bemüht hat. Dass es einen Bemühenden gab. Einen
ja, aber weißt du, aber jetzt bin ich wieder beim Punkt, den du vorher meintest. In dieser Arbeit jetzt wurde nicht konsequent gegendert. Wenn du konsequent genderst, also wenn du genderst, dann gender verdammt nochmal konsequent. Sicher. Dann benutzt die Formen nicht durcheinander, dann entscheide dich für eine Form und mach es.
Richtig.
Und entweder du bist jemand, dem Sprachästhetik, Pragmatik etc. wichtig ist, was nicht bedeutet, dass dir auch Ethik wichtig ist, aber vielleicht, dass du das nicht für das geeignete Mittel hältst, so, dann genderst du konsequent nicht, oder aber du genderst und dann machst du das konsequent.
Das
aber so dieses Halbgare, das sorgt dann auch für Unmut und das sorgt für die Irritationen. Weil wenn jemand so spricht, dann kann ich mich darauf einlassen, dass er so spricht.
Ja, genau. Genau. Und das hatten wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir das ja auch schon mal kurz, das Thema. Ja, dann benutze halt geschlechtergerechte Sprache, wenn du das möchtest. Und wenn der andere oder wenn die andere Person, wenn der Gegenüber das nicht möchte, dann macht dein Gegenüber das halt nicht.
Ja, es kommt immer auch aufs Gegenüber an. Du redest mit jemandem, der akademisch aus der sozialwissenschaftlichen Ecke kommt, redest du anders als mit der bayerischen Gastwirtin.
Das ist richtig.
Die irgendwie, ne?
Ja, das ist richtig. Wobei ich bei der bayerischen Gastwirtin halt auch versuche, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Da rede ich eben von Männern und Frauen, von Lehrerinnen und Lehrern und halt nicht von LehrerInnen.
Ja, genau.
So, wenn ich irgendwie mit meinen Soziologen-Kumpels rumhänge, ja, da sind es halt auch die LehrerInnen. Mhm. Also es ist, und das, was wir ja auch gerade sehen, oder wir wohnen ja im Grunde einer Sprachentwicklung bei, also wir sind ja live dabei, wie wir selbst als deutsche Sprecherinnen und Sprecher versuchen, unsere Sprache umzugestalten hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Und ich glaube, das ist auch dringend nötig. Ich glaube, dass die Idee vom generischen Maskulinum, letztendlich ist das ein Auswuchs des Patriarchats auf eine Art und Weise. Das ist jetzt eine eigene Sendung wahrscheinlich wert, da können wir auch lange drüber diskutieren. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich geboten, geschlechtergerecht zu sprechen. Und das Einfachste, was man machen könnte, ist, zumal ja auch der Platz nicht mehr begrenzt ist, Lehrerinnen und Lehrer zu schreiben. Statt LehrerInnen, LehrerInnen, LehrerSterninnen, Lehrende und so weiter. Also ich kann verstehen, dass die Amtssprache sich dann lieber auf so einen komischen, die Lehrenden zurückzieht oder so. Aber das finde ich zum Beispiel in meinem Alltagsgebrauch, das schaffe ich tatsächlich nicht. Also mein Gehirn schafft es nicht. Mein Gehirn schafft es am besten, von Autofahrerinnen und Autofahrern zu reden. Mhm. Obwohl, wenn man darüber redet, sind es eh meist Männer. Weil das Fehlverhalten dann doch eher von denen ausgeht. Nee, aber ich finde diesen Gedanken, damit wird ja eine Trennung aufgerufen, die ja eigentlich überhaupt nicht dahin gehört.
Ja genau. Das ist, hat einen Punkt. Der hat leider einen Punkt.
Nee, sie betonen,
also was ist leider?
Betonen sie einen Geschlechterunterschied, wo er keine Rolle spielen sollte. Ja, natürlich sollte er keine Rolle spielen. Aber wie drückst du denn aus, dass er keine Rolle spielen sollte, wenn du ausschließlich Männer sagst? Egal, was du meinst, wenn du ausschließlich Männer sagst. Und ich finde ja immer noch dieses, sitzen zwei Fußballer in der Umkleidekabine und unterhalten sich über ihre Menstruation. Das finde ich immer noch so einen dieser Sätze, der sehr, sehr exemplarisch zeigt, wie der Unterschied zwischen gemeint, also Frauen sind mitgemeint, und wahrgenommen funktioniert. Also das ist, ne, das Nee.
Aber hast du da jetzt nicht ein Extrembeispiel
genommen? Ja, natürlich.
Ich meine, klar, es gibt so Sachen, da sind Frauen so krass unter- oder überrepräsentiert.
Naja, in Sprache halt.
Ja, in Sprache, aber trotzdem, wenn du im Supermarkt die Durchsage hörst, bitte verlassen, alle Kunden verlassen jetzt bitte den Supermarkt, denkst du dann als Frau, meinen die mich jetzt auch?
Das weiß ich nicht, weil ich keine Frau bin.
Ja, aber das ist absurd. Es gibt
es ist nicht vielleicht auch, ist es nicht Wörter, vielleicht, aber statt es absurd zu finden, ist es nicht möglicherweise, nur möglicherweise, auch Ausdruck einer Machtstruktur, dass überhaupt nicht drüber geredet wird. Also das ist ja mein Problem. Mein Problem ist ja, dass, also das, was ich eben sagte, Normalisierung. Ja, es geht um Normalisierung. Und Normalisierung erreichst du nur, wenn du es ganz oder gar nicht machst. Wenn du hier ein bisschen Kundinnen und Kunden, aber da Zeugen machst, das funktioniert nicht. Ja, das ist einfach, das ist nicht eindeutig genug. Orientierung, Klarheit, Sicherheit. Da haben wir es wieder. Also solange ich den Verdacht nicht loswerde, dass das generische Maskulinum Ausdruck eines Machtverhältnisses ist, solange ich diesen Verdacht nicht loswerde, finde ich kein Argument dafür, es weiterhin gedankenlos zu benutzen. Was heißt gedankenlos? Es weiterhin zu benutzen. Und ich bin weit davon entfernt, es nicht zu benutzen. Weil ich bin Mitte 50 und habe es lange genug gemacht. Aber ich glaube, das ist Ausdruck eines Machtverhältnisses. Und vor allen Dingen auch eines Machtgefälles. Und das ist ja das, was die Gender Studies eigentlich auch untersuchen. Die gucken halt, inwieweit sind denn eigentlich Frauen im Alltagsleben, es ist ja überall, ne? Du hast ja die Gender Pay Gap, du hast Medizin, ja? Medikamente sind nicht für Frauen entwickelt worden, sondern für Männer entwickelt worden. Dann gab es ja lange, ich weiß, das ist mittlerweile, glaube ich, anders, dass in so Crashtests, diese Crashtest-Dummies, die in Autos sitzen, das waren immer Männerkörper, aber nie, die hatten nie Brüste und sowas alles. Solange da ein Machtungleichgewicht für mich zum Ausdruck kommt, solange kann ich mich da nicht auf deine Seite schlagen. Schaffe ich nicht.
Okay.
So sehr ich deine Argumente nachvollziehen kann, so sehr ich auch selber lieber von Zeugen reden würde, weil so habe ich es auch gelernt. Und das ist auch immer so ein Ding. Das ist witzigerweise mit zunehmendem Alter, passiert es mir immer häufiger, dass wenn ich denke, so schlimm kann es ja schon nicht sein. Ne? Also dieses, ne, ich finde ein Argument dafür, mein Leben so weiterzuleben, wie ich es bisher gelebt habe. Immer wenn ich an so einem Punkt bin, und das sind wir bei solchen abstrakten Begriffen wie Zeugen, immer wenn ich an so einem Punkt bin, denke ich, verteidige ich da vielleicht Privilegien? Das ist auch ganz witzig und das habe ich in allen möglichen Alltagssituationen auch. Aber ich bin ein Typ und ich bin ein Mann, ich habe es vor 30 Jahren wesentlich leichter gehabt in der Welt, muss man auch mal sagen. Ich habe es immer noch leichter als die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten, aber vor 30 Jahren war es noch leichter. Ja? Da musste ich nicht mit so Leuten wie dir konkurrieren. Also Frauen, da muss ich mit so Typen wie dir konkurrieren. Das wird ein Ding sein. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal da zusammenkommen, also ob ich irgendwann aufgebe oder du.
Da bin ich jetzt auch gespannt. Also bei mir, ich kann nämlich so ähnlich argumentieren wie du. Also ja. Was heißt so ähnlich? Eigentlich nicht. Ich sag mal so, solange ich keine guten Argumente dafür gefunden habe, dass Sprache das richtige Mittel ist, Machtverhältnisse zu verändern, werde ich nicht gendern. Ich werde nicht mit innen gendern, ich werde nicht mit Unterstrich gendern. Weil außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Erklärungen. Und außergewöhnliche Eingriffe in die Sprache erfordern auch außergewöhnliche Begründungen, warum man das tun sollte. Und bis jetzt ist die Lage für mich, gestaltet sich so, dass mich die Sachen nicht überzeugen. Die Argumente überzeugen mich einfach nicht. Ich finde, die Machtstrukturen sind da. Die Machtstrukturen müssen verändert werden. Aber das kann nicht über Sprache funktionieren. Das wird nicht über Sprache funktionieren. Und ich kann jetzt ein paar. Nee, will ich eigentlich nicht. Lass es jetzt einfach mal so stehen.
Dass du sagst, ein außergewöhnlicher Eingriff in die Sprache. Wann ist denn
Es ist ein außerordentlicher Eingriff in die Sprache, wenn ich die ganze Grammatik zerbombe, ja. Also zum Beispiel, das Gendern funktioniert ja im Genitiv gar nicht. Also ein Satz, wo du Genitivfälle hast und wo du immer die, dem, des, dessen, die, der, der Leserin, des Lesers, man muss, also der funktioniert einfach nicht mehr.
Der Leserin und Leser?
Ja, so kannst du es machen, aber wenn du...
Ach so, du hättest der Leserin und des Lesers, ne? Wenn du im Singular
ja,
bist.
Ja, genau, wenn du in jedem Satz...
Ja, verstehe.
Also... Und also deswegen finde ich es schon ein außerordentlicher Eingriff in die Sprache, weil du dadurch die Grammatik, wie alle Menschen sie in der Schule gelernt haben, weil du die außer Kraft setzt. Und vor allem, das ist ja nicht so, dass man sich da einig wäre. Wenn man denn eine Form gefunden hätte, die funktioniert, die in allen Fällen funktioniert und die konsequent funktioniert, würde ich sagen, go for it, let's try
aber
it.
Wie, weißt du dann? Wie aber, findet man diese Form? Also das kann ja unmöglich der Philologenverband oder sowas machen. Na, also die eben, Form, die muss doch emergieren.
Genau, und deswegen muss man einfach bei dieser ganzen moralisch durchaus angebrachten, also ich verurteile das ja nicht, also ethisch gesehen ist das ja top, ja, dass man alle repräsentieren möchte, aber man muss leider auch die Grenzen ausloten. Man muss einfach sehen, okay, wie weit können wir damit gehen und wann wird's so kompliziert, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass es sich durchsetzt. Und das ist nämlich auch meine These, dass es sich nicht durchsetzen wird, weil das ist so wie, pass mal auf, du bist Atheist, ja? Mhm. Du kannst ganz viele rationale Argumente dafür anführen, warum es keinen Gott gibt und warum es für die Menschheit allgemein besser wäre, wenn sie nicht einer Religion anhängen. Mhm. Demgegenüber steht aber die Tatsache, dass mindestens 85% der Weltbevölkerung einer Religion anhängen. Das bedeutet nicht, wenn du als Atheist in der Minderheit bist, dass dein Anliegen falsch ist oder dass deine Argumente falsch sind. Aber es bedeutet, dass es äußerst schwierig sein könnte, diese 85% davon zu überzeugen, dass sie sich dem Atheismus anschließen sollen. Und genauso sehe ich es mit dem Gendern. Es wird einfach verdammt schwer, die Mehrheit der Leute davon zu überzeugen, dass sie das benutzen. Und ich sehe da einfach keine Zukunft dafür.
Du hast eben gesagt, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass Sprache geeignet ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Ja?
Genau.
Solange wirst du nicht gendern. Was, wenn die das gar nicht? Was wenn es darum gar nicht geht? Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht gut genug und lang genug und tief genug damit auseinandergesetzt. Aber was, wenn das bloß das Mittel? Was, wenn das bloß das Mittel ist, dieses Missverhältnis sichtbar zu machen, also im Alltag sichtbar zu machen? Mhm. Klar, wenn es dann eine neue Studie zum Gender Pay Gap gibt oder so, dann sieht man es, dann ist das Thema in der Zeitung. Aber dadurch, dass alleine, weißt du, dass dann so was wie die bayerische Landesregierung Sprachpolizei wird und gleichzeitig sagt, dass sie keine Sprachpolizei wollten. Das ist ja schon...
Das ist absurd.
Ja, aber dadurch ist das im Alltag und zwar stets und ständig ein Thema. Ich werde nicht gendern, ich werde gendern, du bist unmoralisch,
ja,
du bist ein Schriftsteller.
Ja, und ist das nicht ein verdammter Skandal? Das ist doch skandalös. Holger, du hast doch dieses Buch Triggerpunkte auch gelesen.
Na, darum geht's mir gar nicht. Ist das nicht total super, dass man diesem Scheißthema überhaupt nicht entkommen kann? So dass wir stets und ständig damit konfrontiert sind, dass es dieses Missverhältnis gibt. Das heißt, dass nicht Sprache das Missverhältnis abstellt, unmittelbar, sondern bloß der im Grunde der Gradmesser ist oder ein Anzeiger dafür ist. Weil selbst die bayerische Wirtin, die kann sich diesem Thema nicht entziehen. Und so gesehen ist das ja eigentlich wieder eine ganz coole Sache, dass wir da stets und ständig
drüber reden. Das stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Also, ja, ich weiß, was du meinst. Aber da kommt leider hat das sehr viele. Leider macht es tatsächlich die Spaltung noch schlimmer.
Weiß ich nicht.
Weil Leute so genervt sind von dem Thema und immer genervter werden.
Ich bin aber auch von anderen Themen genervt.
Aber diese Bayern und die Hessen ja neuerdings.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob denen das klar ist, aber die müssen doch diesen sozialpsychologischen Mechanismus kennen. Wenn ich ein Verbot ausspreche, wenn ich mit Zwängen operiere.
Drücken Sie nicht auf diesen Knopf.
Was werden die Leute machen? Die werden es zehnfach übertreiben. Ja? Das ist doch vollkommen klar. Und das ist für mich eins der größten Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Und das habe ich schon als junge Studentin kritisiert, dass man solche politischen Menschen Probleme versucht, mit Moral zu lösen.
Das geht nicht.
Also immer so mit Moral im Hintergrund, statt mit Sozialpsychologie, statt mit so ganz psychologischen Mechanismen, da hat man doch die Kenntnis darüber, man weiß doch, was das passiert. Wenn man A macht, kommt B raus, was muss man machen, damit C rauskommt?
Ich fürchte, dass die Politik in ihrer Gänze genau diese Mechanismen nicht wirklich kennt. Und nee, wenn dann nur zufällig anwendet, so als Best Practice, aber nie begriffen hat, was da eigentlich genau passiert. Dass, also wie Rory Sutherland immer sagt, ein Werbefachmann aus Großbritannien, 7+1 ist was anderes als 7 mal 1 ist was anderes als 1 mal 7. So nennt er das. Und sagt halt, das kann man einfach daran sehen, wenn man sich anguckt, diese, wie heißt es, Congestion Charge, wenn du nach London reinfährst. Also Verschmutzungsgebühr, wenn du mit dem Auto in die Stadt fahren willst. Da wird unterschiedslos jede Fahrt gleich bepreist. Ja? Das heißt, die Stadt nimmt, wenn 7 Leute einmal in die Stadt fahren, nimmt die Stadt genauso viel ein, wie wenn einer 7 Mal in die Stadt fährt. Aber wenn einer 7 Mal in die Stadt fährt, ist das wesentlich weniger verstopfte Straßen, als wenn 7 Leute einmal fahren. Also müsste man eigentlich einen Anreiz setzen, dass die 7 Leute draußen bleiben und der eine öfter kommt. So, das ist so dieses, darum sagt ich nur 7 mal 1. Und ich finde gerade die Vorstellung, das ist natürlich auch utopisch, aber wenn wir sagen, es geht nicht darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse mittels Sprache zu ändern, sondern nur sichtbar zu machen, dass diese Verhältnisse da sind, wäre ja dann irgendwann wahrscheinlich auch der Punkt gegeben, wo niemand mehr geschlechtergerechte Sprache benutzen wollen würde, weil die Geschlechtergerechtigkeit einfach, das ist, weil das ein solcher Alltag ist.
Und das, müsste, und das ist exakt. Meine Hoffnung. Müsste. Das ist meine Hoffnung.
Ja.
Das wäre so geil, wenn dieses ganze Gegendere irgendwann aufhört, weil es einfach überflüssig geworden ist.
Ja. Und weil wir uns dann vielleicht sogar auf irgendwelche Bezeichnungen, dann es sind dann halt, auf einmal sind es halt nur noch Lehrerinnen. Und die, weißt du, weil es ist halt egal.
Ja,
das wäre der
also
Zustand.
Wenn es
ne?
sich,
das wäre das, ja. das ganze Meer ist voller Römer oder das ganze Meer ist voller Römerinnen und in den Köpfen sieht alles gleich aus, weil alles gleich ist. Aber auch das werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Komm, machen wir noch was
es
Leichtes.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Noch was,
ja,
noch
ich
was Leichtes
das
gegen
Wetten abschließen. Aber bitte, bitte, bitte schließt Wetten ab in den Kommentaren, wer von uns gewinnen wird in der Zukunft, in 2030 oder wann ist die Sache gegessen? Ich glaube die mittlerweile, ist, die Sache wird, die ist noch lange nicht gegessen.
Das dauert
aber
Generationen.
In zehn Jahren machen wir nochmal einen Check. Aber egal, ja, bitte, bitte
ich
was Leichtes.
Ich überlege
wir haben
gerade,
ja noch
wer wird denn heute, also, wer heute 5, 6 Jahre alt ist? Ist dann 16, 17, ja, so in 10, 12 Jahren könnte man nochmal drüber reden, was dann die junge Generation macht. Also die, die dann 20 sind oder in der Schule sind oder aus der Schule kommen. Ja. Roland fragt, angenommen, ihr könntet euch eine Sportart aussuchen, die ihr ab morgen auf Weltklasseniveau beherrschen könnt. Welche Sportart wäre das?
Ach, Eiskunstlauf.
Unbedingt. Eiskunstlauf?
Ja.
Entschuldigung. Es gibt
was
so, es
hast
gibt,
du gegen nee, Eiskunstlauf?
Nichts Wirksames, außer Tauwetter. Nee, ich hab, es gibt so ganz wenige Sportarten, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Es gibt so ganz wenige, ich sag mal, kulturelle Phänomene, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und dazu zählt Tanz, ne? Also Pina Bausch und so.
Ja. Herrlich, Pina Bausch auch noch.
Und, ja, genau. Und eben so Eiskunstlauf. Das ist in derselben Kategorie für mich. Oder in der gleichen Kategorie zumindest. Ich sitze da und denke, was macht ihr da? Also wirklich so völlig.
Das ist eine Kunst.
Ja, ja, ja. Und ich verstehe die nicht. Ich bin da, das ist das härteste Kulturbanausentum, das ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Hm. Eiskunstlauf, Tanz, mir fallen bestimmt auch noch ein halbes Dutzend.
Andere schwule Dinge, ne?
Was?
Hätte man ja früher gesagt.
Andere schwule Dinge. Gott, stimmt. So nenne ich die Sendung. Andere schwule Dinge. Andere schwule Dinge. Super. Sehr schön. Da sitze ich da, das. Kennst du das auch, dass es Sachen gibt, die sich dir null erschließen?
So wie Fußball.
Chinesische Musik, wo du da sitzt und denkst, was ist das, gilt das jetzt in China als gut gesungen oder als schlecht gesungen? Ich verstehe
es nicht. Das ist bei mir Fußball.
Krass.
Ich verstehe es einfach nicht.
Okay.
Ja.
Das ist super, ja. Oh, bei mir wäre es übrigens Golf.
Golf? Ah ja, okay, Golf kann ich verstehen. Allein schon die landschaftlichen Schönheiten, in die man sich da begibt.
Genau, ist spazieren gehen mit gelegentlicher unfassbarer
Möglichkeit.
Da kann ich auch durchs Rotlichtviertel flanieren. was ich an Golf so toll finde und wo ich auch echt bedauere, dass ich das nicht weiter verfolgt habe damals. Ich habe mal angefangen, Golf zu spielen. Jetzt natürlich nicht auf Weltklasseniveau, gar nicht. Aber eben diese, du bist halt so lange draußen und hast, spazierst nicht nur durch die Landschaft, sondern bist mehr oder weniger gezwungen, ein Gefühl für die Landschaft zu bekommen. Ja, wie sind die Hügel? Woher kommt der Wind und so? Wie sieht das Gras genau aus? Und du bist dann für ganz, ganz kurze Momente nur, und zwar immer dann, wenn du den Ball schlägst, musst du dich in einer Weise konzentrieren, wie ich es nur hinkriege, wenn ich eine lange Meditationsübung mache. So, und das zusammen, also so ein ausgedehnter Spaziergang mit wirklich einem so hohen Maß an Konzentration, wie ich es im Alltag, im Leben nicht hinbekomme, das finde ich total faszinierend. Das würde ich gerne können. Mhm. Außerdem sind die immer gut angezogen.
Ja,
muss aber man warum sagen, Eiskunstlauf?
Also ich habe früher tatsächlich, war ich gerne im Eisstadion, um Schlittschuh zu laufen. Bin sehr gerne Schlittschuh gelaufen. Ich mag einfach dieses Gleiten und auch die Idee, über Eis zu schlittern. Also das war für mich Eisdisco, bin ich immer gegangen, weißt du?
Mhm.
Im Rheinland, in Neuss.
In Neuss? Da war
ja, da lief immer Cotton Eye Joe und okay. So.
Ja, siehst du, wir hatten nichts. Wir sind immer in Frechen in die Rollschuh-Disco.
Ey, warte, waren wir nicht auch in Frechen mal? Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall das, ja. So, dann, du weißt ja, ich mag ja auch Tanz. Mhm. Und dieser Eiskunstlauf, das ist etwas so Künstliches, so etwas Artifizielles. Und ich liebe so artifizielle Dinge, so wenn es so glitzert und, ja, und schimmert. Und ich finde es cool. Ja, also wenn ich den Körper dazu hätte, würde ich auch Ballett super toll finden.
Mhm. Magst du auch Oper und so? Also weil es ja auch schillert, also artifizieller geht es ja kaum, ja.
Ja, also tatsächlich entdecke ich gerade
Wagner.
Ja, nicht Wagner. Aber ich habe wegen einem Rechercheanfall bin ich bei Rossini gelandet. Mhm. Also Rossini hat den Barbier von Sevilla geschrieben, diese Operette. Mhm. Also nicht so eine Opera buffa heißt das. Also so eine lustige Oper. Das war so ein italienisches Genre. Also in Italien sehr, sehr beliebt zu einer gewissen Zeit. Das ist das mit Figaro. Weißt du, kennst du bestimmt.
Ja, klar, genau. Drei Tenöre.
Das höre ich mir tatsächlich in letzter Zeit ganz gerne an. Und ich habe immer gedacht, Oper geht gar nicht. Ne? Mhm. Es geht gar nicht. Aber ich merke sowieso, je älter ich werde, desto mehr klassische Musik höre ich, desto mehr habe ich dafür ein Verständnis. Also ja, ich warte das jetzt mal ab. Ich beobachte das jetzt mal, was draus wird. Aber generell stehe ich dem Artifiziellen, also habe ich nichts gegen das Artifizielle. Ich war auch riesen Fan von RuPaul's Drag Race, überhaupt Drag Queens. Dieses ganze Zeug finde ich extrem geil.
Lass mich raten, du findest die Musik von Kate Bush gut.
Natürlich. Ja, selbstverständlich.
Das ist There you are. Queen. There you are.
Florence and the Machine.
Oh!
Die ganze Bandbreite an exzentrischen Diven, natürlich.
Florence and the Machine, die schreit immer so. Das finde ich immer so. Es ist nicht über Musik, genau. Alter, wir müssen mal eine Sendung machen, wo wir uns nur über Musik in die Haare kriegen. Das wird bestimmt sehr lustig.
Oh, das wird schön. Oh mein Gott, das wird schön.
Aber diese wird es nicht mehr sein, denn sie ist zu Ende. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Esurel.
Esurel.
Von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's heute überraschend gut. Ich hatte irgendwie so Anxiety vor der Sendung. So ganz komisch. Manchmal hat man zu viel Kaffee getrunken oder so. Ich war ganz zittrig. Und jetzt habe ich es im Griff. Jetzt bin ich voll gut gelaunt. Ich freue mich mega auf unser Periodikum, die Printheit. Ich bin schon dabei, eine Glosse aufzusetzen.
Naja, wir haben ja vielleicht eine Grafikerin oder einen Grafiker oder mehrere in unserer Hörerschaft. Verzeihung, HörerInnenschaft. Und wir sind halt auch offen für Covervorschläge, nicht?
Ja, selbstverständlich.
Da sind wir völlig offen für.
Also ich glaube, wenn da nichts kommt,
dann sind wir irrelevant.
Aufhören. Da können wir einpacken. Ja, da können wir aufhören zu senden. Da
können wir einpacken. Jetzt kann er, ja, dann ist Labö fällig. So. Mir geht's auch gut. Ich habe nämlich ausgeschlafen. Also ich war wie gesagt die Woche in Bayern unterwegs, habe wieder in einer Woche 2000 Kilometer mit dem Auto gefahren, was ich sehr, sehr viel finde, was auch nicht unanstrengend ist, obwohl ich diesmal ein sehr angenehmes Fahrzeug hatte, weil ich ein Upgrade bekommen habe beim Autoverleih. Aber dadurch, dass ich verbringe halt irgendwie meine Tage damit, Auto zu fahren, Interviews zu machen, Auto fahren, Hotel einchecken, Backups ziehen, pennen. So. Und hab halt dann aber immer so Termine, so, ja, Montag um 15 Uhr und um 18 Uhr jeweils eine Aufnahme und dann am Dienstag um 8.30 Uhr. Und das heißt, ich bin so ich habe so ein total bizarres Schlafdefizit und Überkonzentration, weil ich kann nicht nebenbei Auto fahren. Also das ist schon wo ich mich drum kümmere, wenn ich das mache. Und ich hab letzte Nacht geschlafen wie ein Bär und bin zum ersten Mal seit letztem Sonntag ausgeruht und frisch. Und das ist doch mal was.
Ah, herrlich. Und bei uns, ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht, aber hier fürs Wochenende sind über 20 Grad angesagt.
Ich habe vorhin geguckt, weil ich dachte, naja, heute ist ja nicht so schön. Mal gucken, wie es morgen wird. Leicht bewölkt, 23 Grad. Ja,
krass, oder? Ja. Frühlingsexplosion. Absolut. Also jetzt tauchen auch überall diese Bulben auf. Diese, wie heißen die? Knospen an den Bäumen.
An den Bäumen. Baumbulbenzeit.
Baumbulben.
Ja, ich habe auch gedacht,
schwule Baumbulben.
Jetzt dafür kommst du in die Schriftstellerhölle. Alexandra Turbo, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und lasst einen Like da.
Like und subscribe.
Obwohl so Likes und gute Bewertungen in den Podcast-Verzeichnissen ja tatsächlich hilfreich sind. Vielleicht sollten wir da wirklich mal drüber nachdenken, mehr darauf hinzuweisen. Und vielleicht, Alexandra,
ja,
sollten wir nicht ins Outro quatschen, weil die Leute wahnsinnig werden davon, weil wenn das hinterher gemastert ist, dann sind die Lautstärke.
Ja, jetzt ruhig, dann gibt's noch ein paar Sekunden, wo sie noch austauschen können.
Wer redet, ist nicht tot.